Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 282. Heute sprechen wir über Prominenz im Wrestling, also Celebrities, die mal in den Ring gestiegen sind, die sich mal gezeigt haben, die eine oder andere Rolle eingenommen haben und vielleicht auch welche, die im Wrestling hängen geblieben sind. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da brauche ich natürlich so die passende Prominenz hier am Mikrofon, ne? Und der eine hier am Mikrofon bei mir, den kennt man zum einen aus jeder Kneipe und natürlich aus jeder oder von jeder Bühne im Land, der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
Hallo, wunderschönen guten Tag von der Kneipe und von jeder Bühne im Land. Ja, vereinzelt von Kneipen und von vereinzelt Bühnen wahrscheinlich möglicherweise. Aber ich glaube, die meisten Hörer kennen mich tatsächlich von Headlock.
Ein paar Baumarkteinweihungen.
Nee, das kommt dabei, erst noch. Oder? Soweit bin ich noch nicht.
Ja, und den anderen Kollegen hier in der Reihe habt ihr schon gehört. Den kennt ihr vielleicht, vielleicht aus den Spielen der letzten Reihe oder so. Der Christian Dürre von Computec ist hier. Wunderschönen guten Tag.
Ja, oder so. Unbekannter Arsch, ne? Danke, Olaf.
Gar nicht. Ja, ich hab gesehen, dass dein Videotest zu WWE 2K20 hat irgendwie 120.000 Views mittlerweile. Also du bist hier der Bekannte.
Ja, das ist halt auch relativ einfach, wenn das in Deutschland sonst irgendwie keiner reviewt, ne? Und alle über dieses Spiel hören wollen, wie schlecht es ist.
Ja, so ist es halt, wie Crown Jewel.
Ja, ja, außerdem hier Spieler aus der letzten Reihe, Electric Boogaloo's Twitch-Kanal, Play4, PC Games und derjenige, der deine Texte dann lektoriert, wenn sie ankommen, ne?
Die muss man doch nicht lektorieren, die sind einfach perfekt.
Ich habe schon auf deinem Handout für die heutige Folge wieder so den ein oder anderen Fehler gefunden.
Ja und?
Ja.
Die korrigiere ich auch nicht, die rotze ich auch einfach runter.
Ja, so anscheinend auch deine Artikel.
So, schön, das war's. Eine schöne Folge heute Abend. Lieben Dank, liebe Hörer. Das war Promis im Wrestling-Podcast. Bis zum nächsten Mal bei Headlock. Tschüss.
Willkommen in der letzten Ausgabe von Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Die kürzeste Ausgabe war es dann ebenfalls. Ja, nein.
Aber es war nicht die Schlimmste. Die Schlimmste war immer noch, wo Olaf alleine im Podcast gepostet hat. Ich wiederhole es nochmal.
Die hast du bis heute noch gar nicht gehört, oder?
Doch, die habe ich damals gehört und saß da mit offenem Mund und war erschrocken. Und habe mir was gesucht, um meine Arme aufzuschneiden. Habe zum Glück nichts gefunden.
Sehr schön. Kommen wir zu angenehmeren Themen. Unser Adventskalender, ne, läuft ja derzeit auf Voll und Touren und natürlich auch nächste Woche geht's weiter. Da geht's unter anderem weiter mit Themen wie, ja, Chris, du hast mit Kai über Becky Lynch gequatscht zum Beispiel. Der Shaggy quatscht mit David über John Moxley bei AEW. Es gibt was Witziges über Shawn Michaels und Gott gegen die McMahons. Also bunte Mischung da in der kommenden Woche. Und wer da noch gar nicht genug von uns haben kann, der kann auch gerne natürlich bei uns bei Patreon und Steady vorbeischauen. Da haben wir aktuell die Review zu WXW Hamburg. Wir haben Head-to-Head. Und Shaggy, ich glaube, du und der Kollege Markus Holzer, ich glaube, ihr habt da auch schon wieder was am Köcheln für 2x5, oder?
Ja, 2x5 wird auch bald wieder kommen. Und da haben wir ein ähnlich passendes Thema wie heute. Heute das Thema ja Promis im Wrestling. Da ist das Thema aber längst vergessene Wrestler.
Das ist ja so ähnlich.
Das ist so ähnlich. Da tauchen dann illustre Namen auf, wie, ich will es nicht verraten, aber so Leute wie möglicherweise das Techno-Team 2000 oder Alex the Puck Porto. Das sind nur einmal ein paar Superstars in dem Genre zu nennen.
Oder Thunder and Lightning, hoffe ich.
Thunder and Lightning, die waren auch fantastisch, ja. Das stimmt. Auch ein geiles Tag-Team gewesen. Auch für Furore gesorgt.
Ja, und Cobra natürlich, weil das ist alles dasselbe.
Das ist alles dasselbe. Und der Fake Sting übrigens ist auch ist ja der gleiche.
Genau so sieht es auf jeden Fall aktuell so viel Headlock wie noch nie. Also ich glaube, wenn wir euch nicht nach diesen 24 Tagen hier im Dezember auf den Keks gehen, dann haben wir oder ihr irgendwas falsch gemacht. Egal, heute sprechen wir über Prominente im Wrestling. Und mal so ganz grundsätzlich erstmal vorneweg gefragt, das mache ich ja gerne. Wenn ihr hört, dass irgendwie Prominente bei einer Wrestling-Show auftreten, irgendwie involviert sind, was ist da euer erster Gedanke, Chris?
Ja, bin ich schon immer so ein bisschen genervt. weil es in den meisten Fällen halt ziemlicher Blödsinn ist, der da rauskommt. Wenn sie sich ein bisschen zurückhalten oder cool einbringen, dann habe ich nichts dagegen. Dann lasse ich mich gerne da positiv überraschen. Wie zum Beispiel bei Stephen Amell damals. Da werden wir wahrscheinlich auch gleich noch drüber sprechen. Aber dann halt so ein Mist wie hier Snooki oder wie heißt diese eine Moderatorin, die so ganz furchtbar ist? Maria Menounos oder so?
Genau, ja.
Die sich da dann auch irgendwie profilieren will. Och, ne.
Die lieben alle Wrestling, Mensch.
Ja, genau.
Ja, aber tatsächlich, mir geht's so ähnlich. Also es ist wirklich immer eine Gratwanderung, wenn man irgendwelche A, B, C oder was auch immer Promis mit irgendwie ins Wrestling involvieren möchte. Das ist eine schwierige Gratwanderung. Shaggy, wie ist da dein Befinden, wenn du sowas hörst?
Ja, es kommt auch immer ganz drauf an, was für ein Promi das ist und mit welchen Zweck er erfüllt. Stephen Amell ist ein sehr, sehr großes Positivbeispiel, eine Snooki vielleicht eher ein Negativbeispiel auf jeden Fall. Da gibt's, also wenn es wirklich ein C-Promi ist, der man einfach damals, diese unsägliche Zeit als Promi-General Manager zum Beispiel, da waren ja auch einige C-Promis dabei. Aber da waren auch coole Leute wie ein Jon Stewart, der hat ja auch ein paar Sachen beigetragen. Oder wenn dann Arnold Schwarzenegger plötzlich da ist oder die beiden ja besten, William Shatner und David Hasselhoff, das war schon geil.
Ich glaube, da spricht aber auch gerade dein Trash-Herz wieder aus dir, oder?
Nein.
Okay, dann diskutieren wir da gar nicht erst drüber. Und da, du hast gerade schon ganz richtig angesprochen, es ist natürlich wirklich so, ein prominenter Celebrity kann natürlich verschiedene Rollen einnehmen. Und das haben wir ja auch schon gesehen. Also wir haben jetzt gerade sehr oft von aktiven, prominenten Wrestlern dann eben gesprochen. Aber es gibt natürlich auch noch verschiedene andere Rollen, die man nehmen kann. Also man kann Manager sein, es kann Ringrichter sein, Special Enforcer, wie wir es beispielsweise bei Mike Tyson gesehen haben. Ringsprecher hatten wir auch, Timekeeper, also alles, was irgendwie so um den Ring herum sitzt, ist da grundsätzlich möglich. Und General Manager hat man eine Zeit lang sehr viel, da werden wir gleich nochmal gesondert drüber sprechen. Chris, warum holt man denn eigentlich überhaupt, ja, Prominente ins Wrestling rein? Warum sagt man nicht einfach hier, das ist unsere Geschichte und ihr macht eure, wir machen unsere Sache und gut ist?
Naja, also durch Prominente bekommt man ja immer noch mehr Aufmerksamkeit und das will man natürlich, denn mehr Aufmerksamkeit bedeutet im besten Fall ja auch mehr Geld und mehr Reichweite eben. Und mehr Reichweite bedeutet auch wieder mehr Geld. Also ja, deshalb macht man das schon gerne. Und das kann man ja auch verstehen, es ist ja nun mal so, ob es bei der WWE ist, dass dann auf einmal ein Rob Gronkowski bei WrestleMania auftaucht und das überall über sämtliche Kanäle geht. Oder ob es jetzt damals bei der GSW war, dass Eko Fresh mit Murat Bosporus zum Ring gelaufen ist, was dann halt auch dann irgendwie, keine Ahnung, im Harzer Stadtanzeiger so eine Randspalte bekommen hat. Ja, es ist Aufmerksamkeit und das wollen Promotions natürlich.
Ja, genau das ist es eben. Aufmerksamkeit ist, glaube ich, hier das entscheidende Stichwort, was hier genannt werden muss. Dadurch werden eben auch die Mainstream-Medien auf einen aufmerksam und man bleibt nicht nur innerhalb dieser kleinen Wrestling-Bubble, von der wir immer sprechen, sondern man kann eben auch Leute außerhalb erreichen. Und selbst wenn man sich jetzt beispielsweise heutzutage mal in der deutschen Szene hier, wenn man ganz lokal mal umschaut, ne, da gibt's ja auch immer wieder ja bekannte Persönlichkeiten, die aufgetreten sind. Evil Jared habe ich jetzt letztens beispielsweise noch bei der GWF gesehen und auch andere Namen. Ich weiß, hast du nicht mal, Chris, hast du nicht mal Michaela Schäfer bei NEW oder sonst irgendwas gesehen?
Nee, bei der GWP.
Ja, oder so.
Gegen Alpha Female in einem fantastischen 5-Sterne-Match. Und vorher war halt noch Meet and Greet und meine Begleitung hat mich dazu gezwungen, mit zu dem Meet and Greet mit Michaela Schäfer zu gehen und ein Foto zu machen. Und man sieht auf diesem Foto überhaupt nicht, wie schlimm ich das gerade alles finde.
Ich kenne dieses Foto. Ich weiß nicht, wer von wem abgestoßener ist. Du von ihr oder sie von dir?
Sie beachtet mich noch nicht mal, du Arsch.
Also ich hätte sehr gerne ein Foto mit Michaela Schäfer. So.
Und das, ganz ehrlich, da waren noch viel ekligere Nerds als ich am Start, ja?
Ich war doch gar nicht da.
Nein, ich meine so Leute wie Kai halt.
Also okay. Die noch vorher eine Runde über den Weihnachtsmarkt gedreht haben und dann richtig schön alle dann haben. Ja, okay.
Ja, Grüße an Team Prost. ja, genau, Michaela Schäfer habe ich da gesehen. Werner Lorand.
Stimmt, Werner Lorand.
Auch bei der GWP. Und ja, halt, wie gesagt, öfters dann Eko Fresh damals in der GSW, als er noch mit Murat Bosporus zum Ring gekommen ist.
Ja, gut.
Habe ich die Story mal erzählt, wo er sich verkleidet aus der Halle schleichen wollte?
Ja, hast du.
Okay, da muss ich sie nicht nochmal erzählen, aber das war sehr lustig.
Ja, ich meine, es gibt ja auch tatsächlich, ich meine, dass Eko Fresh ist ja bekannt dafür, dass er Wrestling-Fan ist. Und der war, glaube ich, auch schon bei den Kollegen von Power Wrestling auch hier und da schon mal beim Podcast zu Gast oder sonst irgendwas. Der haben wir den nicht auch letztes Jahr in Köln gesehen, Shaggy?
Wir haben ihn auch in Köln gesehen, weil da waren ja noch andere Promis dabei. Da werde ich auch gleich nochmal kurz drauf eingehen. Aber das Witzige ist, ich kenne ja Echo Fresh auch schon ein bisschen länger. Den haben wir ja schon ein paar Mal in Fulda auch veranstaltet früher, mal als er noch Musik gemacht hat.
Als er noch relevant
Musik,
war?
Als er noch erfolgreiche Musik gemacht hat. Da haben wir ihn auch veranstaltet. Und der hat mich auch irgendwie erkannt und meint dann, Shaggy, darf ich dir meinen Freund vorstellen, der ist auch dabei. Und zwar Schükrü vom Rödeltrupp. Der war zum Beispiel auch als Promi geladen bei der WWE Backstage. Schükrü und Hans Sapai und Simon Gosihan. Die waren Backstage bei der WWE bei der letzten, vorletzten Tour. Ja. Damals in Köln.
Genau so ist es. Warum reden wir jetzt eigentlich so viel über Echo Fresh? Ich weiß es auch nicht. Ich hab Echo Fresh auch häufiger auf der Gamescom gesehen, weil der da auch irgendwie immer geladen gewesen ist. Ich weiß, ich habe irgend so ein blödes Wii-Spiel oder sonst irgendwas, habe ich mal gegen ihn am Ubisoft-Stand gespielt und so. Deswegen kenne ich den auch. Also,
ah, okay.
Ja, also ganz, ganz witzig. Naja.
Ich hatte dieses Jahr Olli Koritke tatsächlich in einem Slot dabei. Ja.
Das ist aber wiederum cool.
Ja, vor allem ist er voll im Fanboy-Modus gewesen, weil er Avengers spielen durfte. Das fand ich echt schön. So.
Also ich würde mal so weit gehen zu sagen, dass ein Großteil unserer Hörer bisher keinen der Promis kannte, würde ich mal sagen. Vielleicht möglicherweise die wir genannt haben. Aber es gibt ja auch amerikanische Promis bei der WWE im Hauptroster, die man vielleicht kannte.
Ich will gerade noch ganz kurz, bevor wir gleich zu den wirklichen Prominenten kommen, zu den großen Prominenten kommen, doch zwei Fragen stellen. Zum einen, wie seht ihr den Impact, den Tim Wiese hier gehabt hat? Also wir erinnern uns, das ist ja zu den Anfangszeiten von Headlock gewesen, als Tim Wiese diesen PR-Stunt mit der WWE gehabt hat. Und ne, wir schauen mal, ob daraus was wird und solche Geschichten. Ne? Er tritt mal in München im Ring auf und war vorher ja bei der WXW und hat ja trainiert und hat PR-Geschichten gemacht. Und bis heute habe ich das Gefühl, dass viele Mainstream-Menschen, die Wrestling jetzt eben nicht kennen, sondern nur wissen, dass es Wrestling gibt, die verbinden auch ganz extrem Tim Wiese mit Wrestling und mit WWE. Also, weil immer du sagst, hier, ich bin beim Wrestling, ah, willst du Tim Wiese sehen? Shaggy, ist jetzt auch mal aufgefallen.
Das ist tatsächlich so. Also man wird, wenn man anderen Leuten erzählt, dass man Wrestling mag, dass man Wrestling-Fan ist, dann wird man immer noch auf Tim Wiese angesprochen. Also der Publicity-Stunt hat damals wirklich geglückt und er hat ja auch in der deutschen Presse für viel Furore gesorgt. Also das war schon eine größere Nummer, als man das jetzt vielleicht so ein bisschen abtut. Das ist schon wirklich durch die Presse gegangen und es war wirklich, also ich sag's mal so, ich war da, also nicht in München, sondern ich glaube einen Tag vorher war er in Frankfurt, hatte da schon mal einen Gastauftritt am Mikro. Der Pop, den er da bekommen hat, der war groß. In München ist er, glaube ich, ein bisschen ausgebuht worden, logischerweise, Tim Wiese, aber in Frankfurt war der Pop riesig.
Also das darf man, glaube ich, echt nicht unterschätzen, wie sehr das doch irgendwie im Gedächtnis hängen geblieben ist. Und ich habe ihn ja damals ja auch kennengelernt dann bei 2K und habe da ja so einen kleinen Stream mit ihm gemacht, dann, wo er auch irgendwie morgens noch ein bisschen mit uns gequatscht hat und so. Ja, ne, Tim Wiese halt, ne?
War er nicht so ein Arschloch und hat dich in Headlock genommen?
Ich habe ihn ja gebeten, dass er mich in Headlock nimmt, aber jeder professionelle Wrestler weiß ja dann, wie er zudrücken muss. Und Herr Tim Wiese hat sich einen Spaß daraus gemacht und hat noch mal als ich eigentlich aus dem Headlock wieder raus wollte, als das Foto gemacht worden ist, ich habe mir halt gedacht, so Foto für Headlock mit dem Headlock, schon witzig. Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass er dann am Ende noch mal anzieht, so aus Jux. Einfach noch mal so. Und das ist halt, naja, nicht besonders professionell, um es mal so auszudrücken. Und mir tagt danach der Nacken weh.
Ja, ich hab hat er aber immer noch mehr ausgerichtet als bei seiner Torhüterstation in Hoffenheim.
Das stimmt. Ich habe mir natürlich da nichts anmerken lassen. Ich habe auch nichts gesagt oder so, aber ich fand das halt so. Alter, Entschuldigung, ich bin 1,70 und du musst jetzt hier einen dicken Max machen, also Ego-Problem, ich weiß, ist egal, lass es mal außen vor. Wieso ziehen sich Prominente und Wrestling so an? Weil es ist ja auch wirklich so, wie wir gerade schon gesagt haben, also Wrestling bringt ja auch irgendwie Prominenz ran, Chris, woran liegt es?
Ja, schwere Frage. Es ist halt einmal Showbusiness natürlich und da kennen sich viele Leute untereinander und machen da Auftritte, klar. Oder es ist halt auch, dass halt Wrestling ist ja auch so ein bisschen so eine Nerd-Nische. Und das haben viele Prominente wahrscheinlich auch als Kinder geguckt oder sind damit aufgewachsen, dass es dann in ihren Jugendjahren die Attitude-Era war oder sowas. Und ja, und das ist dann entweder mitgewachsen oder sie treffen irgendeinen Wrestler auf irgendeiner Party und quatschen darüber. Und wenn da einer interessiert ist, das lässt sich die WWE ja auch nicht entgehen, ist doch klar.
Ja. Shaggy, inwiefern glaubst du, ist das ein Vorteil, dass Wrestling geskriptet ist, dass man da eben auch so Promis einbringen kann, ganz im Gegensatz zu beispielsweise einem echten Boxkampf.
Naja, beim Boxen sieht man ja auch manchmal gelegentlich Promis am Ring oder als Begleitung von irgendwelchen anderen Boxern, aber klar, nicht in Aktion, wie man es beim Wrestling möglicherweise dann sehen würde oder gesehen hat. Klar, es hat das einen Vorteil, dass es geskriptet ist. Das sind Promis, die das eh gewohnt sind, im Rampenlicht zu sprechen vor anderen Leuten, und für die ist es dann eigentlich ein leichtes, den aktuellen Film oder ein aktuelles Buch oder die aktuelle CD einfach zu promoten. Und dafür sind die Wrestling-Shows ja auch ganz gut.
Das ist richtig. Kommen wir mal zu einem ganz besonderen Prominenten, weil viel prominenter geht es eigentlich nicht mehr. Wenn man so ein bisschen zurückblickt auf die Historie, dann fällt da ein Name ganz besonders auf, und das ist nämlich Donald Trump. Inzwischen Präsident, früher ja Businessman und was war er noch, Moderator und keine Ahnung, was er alles gewesen ist. Im Knast war er doch auch mal zeitweise, soweit ich weiß. Diese Geschichte von Donald Trump und WWE reicht ja zurück bis zu den Anfängen von WrestleMania selbst. Und er hat ja auch damals gesagt, er wollte auch ein Stückchen davon abhaben. Chris, was hat diese Beziehung von Donald Trump und WWE so ausgezeichnet bis heute?
Die gegenseitige Promotion wahrscheinlich. Also bei den alten WrestleManias war es natürlich dann, dass da war das im Casino? Ich weiß es gar nicht mehr.
Das war im Trump Plaza.
Sein Hotel, ja. Also das stand halt auch im Fokus, und das ist halt Werbung. Das ist ja heutzutage auch immer noch gang und gäbe, dass halt irgendwie Hotelketten oder so, also richtig große, dann ihre Hotels für Filme hergeben und sowas, weil das einfach für die gut ist, wenn das irgendwo gesehen wird. Das war doch hier irgend so ein ganz schlechter Film. Kaufhaus Cop 2 war das, glaube ich. Der war komplett quasi auch bezahlt von diesem Hotel, weil die da den ganzen Film gedreht haben.
War das nicht auch bei Kevin allein New York? Oder war er doch auch mit dabei? Oder hat das damit nichts zu tun?
Das weiß ich nicht genau, wie sich das da verhält. dazu ist Donald Trump, er sucht ja auch das Rampenlicht, um es mal ganz diplomatisch auszudrücken. Und WrestleMania 23, da konnte er sich weiter promoten, gerade eben auch seine Show The Apprentice. Und sie brauchten halt auch noch irgendwie ein weiteres Zugpferd für die Show. Und sie wollten Bobby Lashley pushen, der aber ja bis heute eigentlich nicht richtig sprechen kann. Und da ist es halt ganz cool, wenn du dann so einen extrovertierten Promi wie Donald Trump da vorschieben kannst natürlich. Der fängt dann alles auf. Und der steht in dem Rampenlicht und Bobby Lashley muss nur das Match worken. Es bleibt aber gleichzeitig den Leuten in Erinnerung, weil Donald Trump da war. Und es ist ja auch noch was Erinnerungswürdiges passiert, dass Vince McMahon da der Kopf geschoren wurde. Und das kann natürlich neue Zuschauer wieder anziehen.
Genau das, ne? Und dann natürlich auch spielt da natürlich auch die Politik eine große Rolle, ne? Weil
ja, klar.
Ne, die McMahons und Trump verfolgen ja eine ähnliche politische Ausrichtung, muss einfach mal sozusagen, unterstützen sich ja auch gegenseitig, das ist bekannt. Früher war es halt wirklich eher so diese klassische Business-Beziehung, ne? Man kann voneinander profitieren, man kann miteinander Geld verdienen. Donald Trump hat wohl auch damals zu den WrestleManias, die da gehostet worden sind, hat ja auch gesagt, er hat noch nie Tickets so einfach verkauft wie damals mit der WWF. Also, und ja, was anderes willst du ja nicht im Endeffekt, dass deine Hütte ist voll und du musst eigentlich gar nicht viel Promotion, also Promotion im Sinne von Werbung, dafür machen und hast die Bude voll. Shaggy, was ist deine Meinung zu der Beziehung von WWF und Donald Trump?
Naja, also natürlich eine schwierige Beziehung für Leute wie uns, die nun wirklich alles andere als zufrieden sind mit der Politik von einem Donald Trump, generell mit der Einstellung eines Donald Trump, mit dem ich halte ihn für einen sehr, sehr gefährlichen Menschen. Davon mal abgesehen, das ist aber ein ganz anderes Thema. In dem Fall ist es ja wirklich so, dass es der WWE eine ganze Menge Publicity eingebracht hat. Schauen wir es nur mal von der Seite an. Ich meine, nicht nur, dass er jetzt vor allem, weil er jetzt Präsident ist, nicht nur deswegen, damals ja schon, aber jetzt im Nachrückwirken betrachten, hat man einen ehemaligen oder hat man einen aktuellen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, der wahrscheinlich wichtigste Mann der Welt, wenn man so will, und der war mal im der WWE-Ring in Anführungsstrichen aktiv und hat da auch für Schlagzeilen gesorgt. Also das bringt schon auf jeden Fall jetzt auch heute immer noch eine ganze Menge Schlagzeilen und damals ja auch natürlich.
Und der ist auch in der Hall of Fame, das dürfen wir auch nicht vergessen. Wenn man seinen Namen sucht bei WWE.com, dann landet man sogar bei der Superstars-Sektion, wohlgemerkt. Also er ist da ein wichtiger Teil der Geschichte und WWF und er, die haben eben da voneinander profitiert. Mag man mögen oder nicht, aber er ist eben jemand, der in der Prominentenliste sicherlich ganz, ganz weit oben steht. Und dann lass uns doch mal über so ein paar Prominente sprechen, die vielleicht noch mit im, ja, im Ring gestanden haben, mit denen man Enges geplant hat. Vielleicht fangen wir erstmal etwas positiveren Sachen der etwas älteren Vergangenheit an. Und Shaggy, ich weiß, dass du gerade die Geschichte mit Andy Kaufman und Jerry Lawler irgendwie so ganz extrem auch damit verbindest.
Natürlich. Also zum einen Andy Kaufman, ich weiß nicht, ich habe es glaube ich im Podcast noch nie gesagt, wenn man von einem Idol sprechen kann, was ich hätte, dann wäre es ganz sicherlich Andy Kaufman. Einer der für mich witzigsten Menschen aller Zeiten und einer für mich, der mich so ein bisschen tatsächlich in meinem Humor und meinem Sein und Dasein so ein bisschen beeinflusst hat. Nicht nur wegen seiner Wrestling-Vergangenheit, die er hatte, sondern auch einfach, ich mochte einfach alles, was er gemacht hat. Ich habe ihn geliebt und liebe ihn auch heute. Also das ist ein ganz, ganz cooler Mann. Seine Wrestling-Laufbahn ist, der war ja privat sehr, sehr gut mit Jerry Lawler befreundet. Die haben
erklär gerade mal, was Andy Kaufman überhaupt gewesen ist.
Weil Andy
ist
Kaufman so war ein Comedian und Schauspieler, der in Amerika aber sehr, sehr umstritten war. Also er auch so ein Performance-Künstler, der nicht immer das gemacht hat, was die Masse von ihm sehen wollte, der dann aber durch Zufall eine kleine Mini-Rolle in eine Rolle in der Serie Taxi bekommen hat mit Danny DeVito und anderen bekannten Darstellern. Und die Rolle war am Anfang sehr klein, aber das Publikum hat ihn geliebt. Er war der heimliche Star, Latgar, der Taxifahrer, heimliche Star der Serie eigentlich und wurde dadurch immer, immer wieder beliebter und war dann auch dadurch beim Mainstream-Publikum war angekommen und jeder mochte ihn einfach, aber nur diesen Latgar. Aber Andy Kaufman selber, der war eher umstritten. Wenn man ihn so bei Shows gesehen hat, haben dieses Publikum oft, ist es hingegangen, weil sie diesen Latgar erwartet haben und der hat dann aber ganz andere Dinge gezeigt. Der hat beispielsweise auch einfach mal, weil er keinen Bock hatte, so jetzt wieder den Latgar zu mimen, einfach mal aus dem Buch, aus dem großen Gatsby zum Beispiel vorgelesen und all so Dinge. Also einfach mal wirklich das gesamte Buch vorgelesen über 6 Stunden. So Sachen hat er dann einfach mal auf der Bühne gemacht.
Okay.
Also ganz abgefahrener Typ und es ist jemand, wo gegen den sich das Fernsehpublikum langsam mal irgendwie wirklich entgegengestellt hat und der wurde, weil das Publikum sich bei den Fernsehsendern beschwert hat, aus dem Programm dann auch genommen teilweise. Also wirklich ganz interessante Geschichte. Dazu empfehlen den Film Man on the Moon mit Jim Carrey, der Andy Kaufman im Film wirklich großartig verkörpert, einfach Method Actor, das ist ganz spannende Geschichte auch Backstage hatte und sowas. Gibt auch eine coole Dokumentation, wie der Film zustande kam mit Jim Carrey und über Andy Kaufman. Also ganz, ganz interessanter Film, interessante Geschichte, interessanter Charakter. Zum Wrestling jetzt nochmal. Der war privat befreundet mit Jerry Lawler, weil er selber auch großer Wrestling-Fan war. Und dadurch, dass er ja auch ein Promi war, hat Lawler gedacht, den können wir doch auch irgendwie in die Shows mit einbauen. Und da hat er angefangen, tatsächlich in Memphis bei Jerry Lawler Promos im Ring zu halten, wo er sich über alle Damen gestellt hat. Er war frauenfeindlich, hat sich über Frauen lustig gemacht und dann kamen nach und nach dann weibliche Wrestlerinnen und gegen die hat er dann angefangen zu kämpfen. Es ging dann so weit, dass er sogar sich selber einen Gürtel gegeben hat als erster Intergender Wrestling Champion quasi und aber hauptsächlich nur gegen Frauen angetreten ist. Und dann gab es aber irgendwann diesen großen Payoff, wo Jerry Lawler dann die Frauen verteidigt hat und dann kam es zum Match Andy Kaufman gegen Jerry Lawler. Wobei da sich Andy Kaufman eine kleine Verletzung zugezogen hatte, die jetzt nicht ganz so schwer war, aber eine Nackenverletzung, die man dann sogar in der David Letterman Show verkauft hatte. Da waren beide nochmal zu Gast und da haben beide so einen großen Streit porträtiert oder gespielt und alle dachten, das wäre jetzt ernst. Und am Ende des Streites hat sogar ein Andy Kaufman einen heißen Kaffee auf Jerry Lawler geschüttet. Und das ging damals auch enorm durch die Presse und hat Jerry Lawlers und seine Liga damals sehr, sehr viel Publicity eingebracht. Also das hat wirklich geholfen und Andy Kaufman war, ob man es jetzt mag oder nicht, der hat dem Wrestling damals wirklich auch geholfen.
Aber kommen wir nochmal zurück. Jerry Lawler hat die Ehre der Frauen verteidigt.
Genau. Wenn jemand das macht, dann Jerry Lawler. Das macht er ja heute noch.
Ja. Mhm. Lassen wir einfach mal so stehen. Es war übrigens 1982, also das war schon sehr lang her aus heutiger Sicht. Und fällt natürlich auch so ein bisschen rein in die generelle Boomphase, die Wrestling in den 80ern, 90ern irgendwie erfahren hat. Und um hier den Bogen so ein bisschen zu schlagen, das war ja dann auch fast der Beginn der Mainstream-Erschließung des Wrestling mit der berühmten Rock'n'Wrestling-Connection, die es ja damals gegeben hat. Auch hier, ne, mit eben Musikern wie eine Cyndi Lauper, die sich da quasi in den, nicht in den Mittelpunkt gedrängt hat, aber die da als bekannte Musikerin vorne weggegangen ist, interagiert hat mit Wrestlern und auch in Segmenten mit aufgetreten ist, im Piper's Pit, das war 93, müsste das irgendwo gewesen sein. Später ist sie ja dann auch wirklich Teil von einer Fehde geworden, wo dann eben sie quasi Managerin von Wendy Richter gewesen ist und Captain Lou Albano da eben noch mit Fabulous Moolah paktiert hat und die beiden da so zusammengebracht worden sind. Das hat sich später eben noch viel, viel weiter weiter ausgebreitet und hat dafür dann eben auch gesorgt, dass in der Zeit Wrestling extrem gewachsen ist. Und auch aus diesem, naja, Hinterhof ist jetzt blöd dafür, da war Wrestling damals schon zu groß in den USA. Aber es war ja schon so, dass es eben sehr eingeschlossen gewesen ist. Und plötzlich war es eben Mainstream, weil du die Stars gesehen hast, die mit diesen Wrestlern interagiert sind, die da auf der großen Bühne aufgetreten sind. Ne, und bestes Beispiel war auch, wenn man sich dann WrestleMania 1 anschaut natürlich, ne, wenn du da Leute wie einen Muhammad Ali da hast, wenn du einen Mr. T auch beispielsweise da hast, der da sogar sich in den Ring stellt, das waren schon große Zeiten einfach. Und da hat man dann eben gemerkt, oh ja, das hilft einander gegenseitig, sowohl die Prominenten profitieren davon, wenn sie bei Wrestling-Shows auftreten, als auch die Wrestling-Promotions profitieren davon, eben weil dieser Markt so langsam wächst. Und zum Beispiel jemand wie ein Hulk Hogan, ich glaube, der ist ja dann auch irgendwann einfach von dem Wrestler, der ja zunächst nur gewesen ist, einfach zu einem großen Prominenten herangewachsen, zu einem weltweiten Star. Und das ist dann eben der nächste Schritt, den man da eben haben möchte. Chris, was fällt dir noch ein hier zum Thema Prominenz und prominente Auftritte?
Zwei Boxer fallen mir da vor allem ein. Einmal natürlich Mike Tyson im Vorfeld von WrestleMania 14, der eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, da noch mehr das Scheinwerferlicht auf diesen Main-Event zu lenken. Die WWF wusste ja, sie hatten ein ganz heißes Eisen mit Stone Cold Steve Austin. Und durch die Beteiligung von Mike Tyson haben halt noch mehr zugeschaut und haben dadurch quasi den Aufstieg von Stone Cold mitbekommen. Und das war ein Charakter, und das wusste auch die WWF, wenn die Leute den sehen, die wollen mehr von dem sehen. Und das war halt auch ein ganz entscheidender Punkt natürlich für den Krieg mit der WCW damals. Und noch ein zweiter Boxer eben, Floyd Mayweather gegen Big Show bei WrestleMania 24 in Orlando. Der kleine Floyd gegen den großen Show. Und es war tatsächlich ein unterhaltsames Match. Es war jetzt nicht gut, es war kein richtiges Wrestling-Match, aber sie haben ein bisschen was draus gemacht. Und sie haben die Prominenz von Floyd Mayweather genutzt, um Pay-Per-View-Buys zu kriegen. Und Floyd Mayweather, der stand sowieso über allem. Der hat halt noch mehr Kohle gemacht dadurch, ne? Also hat sich wieder für alle Parteien gelohnt.
Vor allem, ich finde, da hat man eigentlich, ich fand den Aufbau spannender als das Match.
Das stimmt, tatsächlich. Ich fand diese Promos von Big Show damals in seiner Küche sehr, sehr gut.
Ja, ne? Also das sind auch natürlich die bekannteste Szene, wo Floyd Mayweather Big Show die Nase bricht. Und Big Show einfach vor komplett wutentbrannt hinter Floyd Mayweather herrennt und doch einen von dessen Bodyguards doch einfach so im Vorbeigehen quasi über den Haufen rennt. Also.
Ja, stimmt, das war ja auch noch. Oh, ja, ja, ja. Das war auch sehr, sehr schön.
Da habe ich mir doch den Unmut von Big Show mal auf mich gezogen, weil ich die Frage falsch formuliert habe, als ich ihn gefragt habe, so, was seine Kollegen dazu gesagt haben, dass so ein kleiner Mensch wie ein Floyd Mayweather ihm die Nase gebrochen hat, das fand er nicht so witzig.
Was hat er dann geantwortet?
Er hat mich nur böse
kleine Menschen gleich die Nase brechen, oder was?
Nee, er hat mich einmal böse angeguckt und meinte dann nur so, nee, das ist einer der größten Boxer, den die Welt je gesehen hat. Und Punkt. Eigentlich, mehr oder weniger. Und dann hat es mir auch gereicht und ich habe mich dann ganz kurz entschuldigt und ein paar Monate später habe ich ihn dann aber nochmal getroffen, den guten Big Show, und da war er, ich glaube, er konnte sich wahrscheinlich gar nicht mal an mich erinnern. Insofern, alles gut. Shaggy, was fällt denn dir noch ein, so an Prominenz im Ring, die vielleicht auch wirklich gut eingesetzt worden ist?
Ja, ob gut eingesetzt, wieder eine andere Frage, aber es hat zumindest auch damals für sehr viel Furore gesorgt. Da seid ihr, glaube ich, in der aktuellen Ausgabe des Matches of the Week auch schon mal drauf eingegangen, und zwar natürlich Lawrence Taylor, LT, bei WrestleMania 11 gegen Bam Bam Bigelow. Auch ein Match, der Main Event von der WrestleMania, von einem Promi durchgeführt. Ein, ja, nicht wirklich richtig gutes Match, aber das war schon ein Match, was wirklich damals durch die Presse ging. Und auch der Aufbau hierzu, Bam Bam Bigelow und Lawrence Taylor im Publikum, der war ja auch ganz cool. Und so richtig eingesetzt wurde zu dem Zeitpunkt der Wrestler, außer mal abgesehen natürlich von Mr. T, das ist natürlich auch eine krasse Sache bei WrestleMania 1 gewesen, wurden ja Promis so eigentlich auch noch nicht. Später kam ja noch sowas wie ein Dennis Rodman bei der WCW, auch erwähnenswert, Mitglied ja auch von der NWO, damals dann auch der Seite von Hulk Hogan. Und im Zuge dessen gab es ja noch einen Karl Malone, und später gab es dann auch noch einen Jay Leno, all diese Promis in der WCW wurden ja auch im Match eingesetzt.
Ja.
Ja, war auch immer gut.
Karl Malone ging fast noch, finde ich. Aber also Jay Leno, ab da wird es schwierig. Ich habe heute so Bilder mir angeschaut. wo dann ein Jay Leno einen Hogan im Armbar hat und Hogan schreit, als wenn's kein Morgen mehr geben würde, so, und da dachte ich so, okay, Leute, also jetzt haben wir aber hier langsam ein Problem, ne?
Aber wann hat Hogan denn mal gutes Selling betrieben?
Nee, ich meine, das war eher so das Problem, dass du eben einen Promi in den Ring bringst, der eigentlich nicht dafür gemacht ist.
Ja, das natürlich auch, aber klar. Ich wollte einfach nochmal auf Hulk rumhacken.
Aber das geht auch nicht. Also ich meine, sagen, Jay Leno kannst du nicht gleichwertig mit einem Wrestler stellen. Aber so ein Karl Malone oder auch ein Dennis Rodman, das sind ja auch wirklich große, großgewachsene Typen. Das war optisch das auf jeden halt Fall schon. Sind
halt auch Athleten,
ja,
einfach.
Auch ein Lawrence Taylor. Optisch natürlich realistischer, als wenn du da einen Jay Leno hast. Als wenn du dann Showmaster hast, hast du einen Profisportler. Das ist schon was anderes. Das kann man schon abnehmen. Aber natürlich waren das keine guten Wrestler im Ring.
Genau das. Natürlich nicht. Also, wie sollen es denn auch sein? Was mich gewundert hat, dass selbst ein Dennis Rodman, der ja wirklich diverse Male im Ring gestanden hat und trainiert hat und so, dass der auch selbst bei dem, was weiß ich, wievielten Match immer noch furchtbar im Ring gewesen ist. Das hat mich so gewundert. Also, ich habe bei dem keinerlei Lernkurve irgendwo mal feststellen können, sondern der ist eigentlich immer auf demselben niedrigen Niveau geblieben, wie er irgendwie eingestiegen ist ins Wrestling. Und ich glaube,
Dennis Rodman war das doch alles egal.
Ja, das kommt ja eben dazu.
Das war auch immer ein kompletter Hallodri.
Ein Hallodri.
Ein Hallodri.
Sehr schön formuliert. Aber
ja, ich dachte, wenn ich hier in so einer Altherrenrunde sitze, dann muss ich auch so Begriffe raushauen, die ihr Knorke findet, ne?
Knorke. YOLO. Knorke, ja. Aber ein Dennis Rodman ist ja auch nicht wirklich jemand, der dann auch super viel im Wrestling-Ring trainiert hat. Und der hat ja vielleicht der hatte schon 10 Matches wird er wahrscheinlich gehabt haben. Aber trotz allem hat er in den Matches auch nicht viel gelernt oder auch nicht viel gezeigt. Also das ist schon richtig, dass der nicht gut war. Aber es gibt andere, wie jetzt einen Stephen Amell. Da hat man ja wirklich gesehen, dass der richtig hart trainiert hat für seine Wrestling-Auftritte und dann sogar ein relativ okayes Match abgeliefert hat für jemanden, der eigentlich erst zweimal wirklich aktiv im Ring stand. Fantastisch, fand ich.
Ja, er hat auf jeden Fall da die notwendige Athletik mitgebracht, den notwendigen Einsatz. Hat ja damals unter anderem an der Seite von Neville, also Pac, gegen Wade Barrett und Stardust gekämpft beispielsweise. Und später ja auch noch ist er ja dem Bullet Club beigetreten übrigens. Also ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat, war er ja auch noch Bullet Club Mitglied. Insofern war jemand auch, der nicht nur den Weg zum einmaligen Wrestler irgendwie gefunden hat, sondern auch jemand, der dem treu geblieben ist, der dann so ein bisschen Blut geleckt hat und gesagt hat, ja, das finde ich irgendwo geil und das macht mir natürlich auch Spaß. Wir haben gerade schon angesprochen, es gibt natürlich nicht nur die Wrestler, die aktiv im Ring gewesen sind, sondern natürlich auch die Promis, die aktiv im Ring gewesen sind, sondern natürlich auch ganz viel drumherum, also sei es jetzt Musiker, die bei Wrestling-Shows auftreten oder ja, irgendwelche anderen Künstler, andere prominente Schauspieler, gerade auch da WrestleMania 10 fällt mir da ganz extrem beispielsweise ein oder ja, das gehört eben auch irgendwo dazu, dass man da die entsprechenden Bands hat, dass man die entsprechenden Akteure da eben hat. Snoop Dogg ist ja da auch so ein prominentes Beispiel, der ja sehr, sehr oft schon bei WrestleMania und wo nicht überall aufgetreten ist. Trotzdem möchte ich aber hier nochmal an einem Punkt, nachdem wir jetzt so ein bisschen positive Beispiele genannt haben, möchte ich natürlich auch hier nochmal zu den Guest-Hosts kommen, über die wir gerade eben gesprochen haben. Es war ja 2009, 2010, wo wir ja quasi bei Raw wechselnde Prominente sehr oft gehabt haben, die hier als Guest-Host fungiert haben. Und ich glaube, dazu gehen die Meinungen teils auseinander. Ich glaube, vielleicht sind wir da auch nicht so nah an dem amerikanischen Markt dran. Ich fand das immer ganz furchtbar. Ich fand diese Phase auch von Raw richtig furchtbar. Aber es hat tatsächlich dafür gesorgt, dass man damit nochmal die Quote gehalten hat. Chris, wie fandest du das damals?
Ziemlich kacke. Also wenn dann irgendwie ein Wrestler da war, der das mal gemacht hat, fand ich es okay. Also, keine Ahnung, Sergeant Slaughter, dann freut man sich ein bisschen. Ist halt so ein kleiner Nostalgie-Bonus. Aber ey, Freddie Prinze Jr., bitte. Der war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr prominent. Den wollte da schon seit 10 Jahren niemand mehr sehen.
Aber wisst ihr, wer der Arbeitgeber von Freddie Prinze Jr. zu dem Zeitpunkt war?
Ja,
das war
ja,
die WWE. Der war ja einer der Writer. Von daher kann man das schon machen.
Aber er hat doch keinen Status, den er nutzen kann.
Nee, aber da gab es auch andere, die noch weniger Status hatten, tatsächlich als Freddie Prinze Jr. Oder es gibt auch Leute, die einen Status hatten und den ein bisschen versaut haben. Der Auftritt von Jeremy Piven ist mir noch in Erinnerung geblieben. Der hat ja nicht damals auch Summer Fest statt Summer Slam oder irgendwie sowas gesagt, war das so. Der kam aber echt negativ rüber zum Beispiel. Aber
Jeremy Piven, nichts gegen ihn, ja? Also Ari Gold
ist der Beste. Ja, der Beste. Ja, auch großer Entourage-Fan. Chris hier, ja. Chris und ich haben wenigstens Geschmack. Das finde ich sehr, sehr gut.
Wir machen irgendwann mal zusammen Entourage-Marathon.
Na, auf jeden Fall. Aber wir lassen den Film aus, glaube ich, den Kinofilm, der den
zwei Jahren. Den finde ich gar nicht so schlecht.
Nee, so schlecht ist er nicht.
Der hat seine Momente. Komm,
vor nicht allem an die Qualität der Serie.
Nee, vor allem der fette Haley Joel Osment.
Das stimmt. Das
oder heißt der Joel Haley Osment? Ich weiß. Ja. Das ist auch so ein Kack-Prominenter. Der hätte da reingepasst bei den Guest Hosts.
Aber der dreht mittlerweile verdammt witzige Filme. Also das ist schon jemand, der. Das ist geil, dass es den gibt,
ja, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Aber ich sehe gerade, Ben Roethlisberger war auch mal da, ne?
Bei den Guest Hosts. Seth Queen war da. Ozzy Osbourne war auf jeden Fall auch da.
Jerry Springer.
Zum Beispiel. Aber auch ein Timbaland oder ein John Hader oder wie ich gesagt habe, ein William Shatner und David Hasselhoff. Fantastisch. Cheech and Chong, die Ausgabe, war auch total witzig. Also das hat schon irgendwie gepasst manchmal. Also jede Woche war es wirklich viel. Es ging ja wirklich über fast 2 Jahre und das war schon und anstrengend.
Man muss halt auch sagen, das wollte ich gerade bei Stephen Amell noch einwerfen. Das ist halt ein Typ, dem nimmst du halt ab, dass er wirklich Wrestling-Fan ist, ja. Der hat gar nicht den super riesen Promi-Status. Ja, das ist jetzt kein A-Promi oder so mit Arrow, wo er mitgespielt hat. Aber der hat halt auch Bock drauf. Und das hast du in der Vorbereitung gemerkt. Du hast ihm das selbst als Typen abgenommen. Und er hat ja tatsächlich auch trainiert. Das hat man auch gemerkt. Wenn man das dann vergleicht irgendwie mit einer Maria Menounos oder sowas oder ein Timbaland, der sich da dann ein paar Minuten hinstellt und einfach nur da ist, um Cash einzusacken. Boah. Nee, also da gibt's schon immer wirklich Unterschiede. Und ich finde tatsächlich als Fan, man kann immer gut erkennen, welcher Promi gerade da im Ring steht oder einen Auftritt hat und mit Herz bei der Sache ist oder der einfach nur seinen Paycheck haben will.
Das stimmt.
Wie war es denn zum Beispiel bei Grumpy Cat? Da war ich mir nicht sicher, ob Grumpy Cat wirklich so glücklich war. Oh, sah nicht sehr glücklich aus als Gasthost.
Ich muss sagen, also ich kann mich an ein Segment, was ich damals mochte, war die Sache mit Bob Barker und seinem Promoduell mit Chris Jericho damals. Das war noch leidlich witzig. Und klar, sowas wie Arnold Schwarzenegger, auch Arnold Schwarzenegger verbindet ja eine lange Geschichte mit der WWE beispielsweise. Da gab es ja schon bei einer der frühen Smackdown-Sendungen gab es ja schon Aufeinandertreffen von ihm und war es nicht Triple H damals, den er irgendwie niedergeschlagen hat nach einem Match gegen Steve Austin oder so, wo es da eine Rangelei gegeben hat. Also das waren dann die Höhepunkte und auch William Shatner hat natürlich so einen gewissen Kultfaktor, aber genau, wollte ich gerade sagen, Pete Rose, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Es gibt natürlich auch welche, also Prominente, die auch immer wieder gekehrt sind irgendwo. Und Pete Rose ist ja wirklich für seine, ja, Shaggy, wir haben noch letztens drüber gesprochen, im Helden aus der zweiten Reihe Podcast hier. Der hat ja wirklich mit Kane ja für einen Running Gag gesorgt.
Ja, absolut. Kane hat ihn ja auch mehrmals an WrestleMania immer gechokeslammt. Das war ja wirklich so ein Running Gag, auf das das Publikum auch wirklich gewartet hat und das Publikum auch gefeiert hat. Also das hat ja auch immer Spaß gemacht. Das hat auch zu Kane irgendwie gehört.
Genau. Kane hat generell eine große Geschichte natürlich mit Chokeslams gegen Prominenten. Es gab ja auch beim Rumble damals den Chokeslam gegen Drew Carey, den versuchten zumindest, der sich dann aber aus dem Staub gemacht hat. Ja, also die Grenze zwischen Peinlichkeiten und guten Prominenten sind auf jeden Fall sehr fließend, aber es gab auf jeden Fall echt gute Prominente, die irgendwie ihre Matches gehabt haben, die auch große Auftritte gehabt haben. Wir haben auch hier beispielsweise mit Shaquille O'Neal, sollte man hier auch nochmal kurz erwähnen. Ich war nie ein großer Freund von ihm, aber er war zumindest jemand, der hat auch die entsprechende Präsenz irgendwo mitgebracht und solche Geschichten. Lawrence Taylor haben wir eben gerade schon erwähnt und 1000 Footballer, die sie bisher gezeigt haben, ne? Unter anderem bei WrestleMania 2 in der Battle Royale. Aber dann lass uns doch jetzt mal richtig auch schön hier ins Eingemachte kommen und mal über die schlimmsten Prominenten sprechen. Und ich grab hier gleich einen aus der Mottenkiste, der ist mir im Nachhinein noch eingefallen. Tom Gerhardt, wer sich daran noch erinnern kann. Tom Gerhardt damals mit seiner Fehde bei der WCW mit Berlin und dem Auspuff-Match im Rahmen einer Deutschland-Tour. Das war mir damals schon zu schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wer sich daran erinnern kann. Und die WCW hat das ja gern gemacht. Die WCW hat ja gerne, auch zu Deutschland-Events haben sie ja gerne mal Prominenz rangeholt. Dieses Auspuff-Match, wohlgemerkt, ich sag's nochmal, Auspuff-Match, war ja von längerer Hand aufgebaut worden mit Alex Wright. Und es gab ja dann auch bei einem späteren Event beispielsweise einen Axel Schulz als Referee, wenn man den noch kennt. Ne? Kommt ja auch wiederum darauf an. Also ein ehemaliger Boxer, Weltmeister war er.
Ist
ja
der nicht. Mit der Fackelmannmütze, mit der Fackelmannmütze, genau. Nicht zu vergessen.
Und der hat damals auch die Regeln nicht richtig verstanden gehabt. Ich weiß noch, als ich da in der Halle gesessen habe. Warst du nicht auch da, Shaggy?
Jeder war in der Halle. Ich glaube, ein Großteil der heutigen, ja, in Anführungsstrichen Wrestling-Prominenz oder die auch aktiven, beziehungsweise auch hinter den Kulissen aktiven, waren da. Wenn man darüber redet, wie, du warst auch da. Also ich kenne mindestens mittlerweile 15 Leute, ungelogen, nicht übertrieben, die ja. bei dieser Veranstaltung da waren. Das ist schon verrückt, wenn man sich das so vorstellt. Und das ist uns einfach in Erinnerung geblieben. Und klar, war das eine ganz schräge Geschichte. Also der Hintergrund war ja, dass Tom Gerhardt bei einer WCW-Show in Amerika war und hat da bei einem Auto, also das hat man so erklärt, im Auto von Alex White den Auspuff geklaut, was er ja so gerne gemacht hat als Tommy, als ja quasi der Tom Gerhardt-Charakter, den er da verkörpert hatte. Und dann, dass es dann zu einem Match führen wurde, hat man da am Anfang ja auch gar nicht gedacht. Also das war schon echt, also ich nicht, gehofft vielleicht auch nicht, das war schon echt crazy, dieses Match auch allein.
Genau, nee. Und Axel Schulz war bei einem anderen Event dann, da kann ich mich auch noch erinnern, dass Axel Schulz vergessen hatte, dass man ja bei einem Sleeperhold nicht anzählen sollte. Also, ach, das war schlimm. Generell, ich glaube, Chris, du bist nicht so in der WCW-Materie drin, aber da gab es trotzdem generell ziemlich viele schlimme Sachen, oder?
Ja, natürlich. ja, also, wenn man über Prominente spricht und die WCW, muss man, glaube ich, über David Arquette sprechen, oder?
Ja.
Das, es ist sehr traurig, aber man muss drüber sprechen. David Arquette, muss man auch dazu sagen, der war tatsächlich Riesen-Wrestling-Fan und ist es auch immer noch. Der wrestelt ja mittlerweile selbst sogar.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Also, der liebt das Business wirklich. Und er sagt ja, wenn ich das recht in Erinnerung habe, mittlerweile auch selbst, dass es ein Riesenfehler war, dass die ihm damals den World Champion Gürtel gegeben haben. Ja. Also das war halt, die WCW war verzweifelt, wollte Promotion um jeden Preis haben und hat dann halt den Fehler gemacht und den Titelgürtel einem leidlich erfolgreichen Schauspieler gegeben. Und ja, der Rest ging in die Geschichtsbücher ein als der wohl, ja, furchtbarste Title Run der Geschichte des Wrestlings.
Ja, das wird aber auch ein bisschen aufgebauscht. Also ich werde in den nächsten Tagen mit Markus Holzer übrigens auch für den Adventskalender extra nochmal über die David Arquette-Geschichte sprechen und werden wir dann aufnehmen. Gehen wir nochmal genauer drauf ein. Will ich gar nicht so viel jetzt dazu sagen, aber nur so viel dazu. Klar wird das so aufgebauscht, aber im gleichen Jahr war ein Vince Russo nochmal Champion. Also das war entscheidend schlimmer, muss ich sagen. Also das ist.
Ja, aber da war ein Wrestling-Background irgendwie. Das war einfach, ich glaube, dass.
Der war ein Writer, ja.
Ja. Ich stimme dir dazu. Aber es ist halt so, wenn die WCW-Fans eh alle enttäuscht sind, dann kommt einfach irgendein Schauspieler und der kriegt sofort den Gürtel hinterhergeschmissen. Das ist halt so, der Tropfen, der das fast zum Überlauf bringt.
Ich kann es verstehen. Ich glaube, dass es auch ein Tropfen war, ja. Aber ich glaube, ist noch mehr Wasser geflossen, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. Also es war einer der kleinen Sargnägel für die WCW damals, aber sicherlich nicht der Hauptgrund.
Es war schon, nee, der Hauptgrund nicht, aber es war schon ein größerer Sargnagel.
Ja, das unterstreichen auch so. Aber wie gesagt, David Arquette, da werden Markus und ich in den nächsten Tagen noch mal genau drüber sprechen. Seid gespannt.
Shaggy, eine Frage. Chris hat es gerade angesprochen. David Arquette ist ja Wrestling-Fan und hat jetzt ja sich wirklich diesen Traum erfüllt, auch zu wrestlen gegen diverse Leute, also unter anderem gegen Tim Thatcher. Und hat er nicht auch eins gegen ein Deathmatch gegen Nick Gage bestritten und also
gegen Nick Gage ein Deathmatch. Hat auch Matches gegen Jungle Boy, Matches gegen Peter Avalon und so. Also wirklich eine Reihe an Matches jetzt genau. In den letzten Jahren gehabt. Also gar nicht so wenig. Aber und damals, was ganz wichtig ist, bevor wir jetzt noch David Arquette jetzt quasi nochmal niedermachen, er hat ja damals die ganzen Einnahmen, die er damals bekommen hatte für seinen World Title Run, hat er ja nicht selber behalten, sondern hat er gespendet an die Witwe von Brian Pillman, an, ich glaube auch an die Owen Hart Foundation, an Darren Chorstorff Familie und so weiter. Er hat alles gespendet. Also er hat es gemacht, weil er ein Fan war. Und ich frage auch euch auch ganz ehrlich, wenn ihr quasi die Entscheidung bekommt, hier, ihr könnt Champion werden, ihr seid zwar Podcaster, aber ihr könnt jetzt bei der WCW Champion werden, würdet ihr das nicht auch machen?
Nee. Nee, dafür bin ich, glaube ich, zu sehr Fan. Ich wollte David Arquette auch überhaupt nicht runtermachen. Ich finde, das ist ein sympathischer Kerl, tatsächlich.
Ja. Ich wollte nämlich eigentlich auch nicht runtermachen, sondern ich wollte nämlich eigentlich den Bogen schlagen in das Positive und wollte mich fragen, hat gerade diese dann aus heutiger Sicht erkennbare Liebe zum Wrestling, da diese Sache mit dem WCW-Champion-Titel, hat die das vielleicht ein bisschen für euch abgebildet? Das wollte ich eigentlich sagen.
Sagen wir mal so, er hätte nicht dieses Deathmatch mit Nick Gage haben müssen. Das hat es wieder schlimmer gemacht. Also Das musste echt nicht sein. Da hat er sich auch noch mal verletzt und sowas. Also beide übrigens. Nee. Also ich finde es nicht so schlimm, aber jetzt seine aktuelle Laufbahn als Wrestler macht es nicht besser.
Nee, es macht es weder besser noch schlechter, würde ich sagen. Der Grund, warum das damals scheiße war, war ja nicht David Arquette in dem Sinne, das war halt, was da bei der WCW hinter den Kulissen gelaufen ist. Also ich mache ihm da keinen Vorwurf. Das war halt die WCW und die war zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon absolut dem Untergang geweiht.
Ja.
Vielleicht mussten sie es auch probieren, weil sie keine anderen Lösungen mehr sahen, was weiß ich. Scheiße war es trotzdem.
Das stimmt. Aber die WCW hat ja auch damals wirklich alles versucht, an die Wand zu werfen und hat gehofft, dass irgendwas kleben bleibt und dass irgendwas Quote zieht quasi.
Ja, perfekt beschrieben.
Das ist also wenn wir uns auch mal angucken. Also, Tom Gerhardt und Axel Schulz haben wir gerade eben schon für die Deutschland-Touren angesprochen. Es gab damals die Kooperation mit KISS und dem KISS-Demon. Ein anderes Beispiel, wir haben gerade Jay Leno schon angesprochen und noch unzählige andere Versuche gab es nicht, wenn wir zurückgehen zur WCW und NWA-Zeiten, wir hatten Robocop, wir hatten auch Chucky die Mörderpuppe und ich habe keine Ahnung, was sie versucht haben einzubinden.
Robocop war super. Also wer darauf gekommen ist, ne? Dessen Mutter ist während der Schwangerschaft sehr oft Trampolinspringen gegangen.
Hallo, der Robocop hat immerhin, glaube ich, die Four Horsemen doch in die Flucht geschlagen, oder? Wie war das?
Ja gut, er ist ja auch sehr stark.
Hat nämlich auch eine Käfigtür aus den Angeln gerissen irgendwie, ich glaube auch.
Ja.
Das kann sein, ja.
Und es ist das Lächerlichste, was man sich angucken kann.
Naja, sagen wir mal so, Chucky die Mörderpuppe in der Fehde mit Rick Steiner oder so. Das ist, weiß nicht, ob das jetzt nicht noch lächerlicher war.
Ja, aber es war langweiliger.
Ich wollte gerade noch Leute wie Master P und die No Limit Soldiers hier übrigens reinwerfen, die auch so in diese Gott. Oh mein Gott, warum sind die da Schiene gefallen sind zur damaligen WCW-Zeit. Also da war schon viel Gerümpel da, um so. Ja,
da hat sich ein Eric Bischoff gedacht, mit dem Megastar Master P bauen wir doch eine eigene kleine Stable auf. Und das hat ja auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert, sodass es nach 2 Wochen keine Rede mehr von Master P war.
Mr. P ist auch schön. Mr. P.
Das war sein Wrestling-Name, Mr. P.
Ich muss gerade, ich habe vor x Jahren meiner Nichte, als sie noch ganz klein war, habe ich so lernst du auf den Topf gehen Buch geschenkt. Und da stelle ich mir jetzt gerade so eine Figur, so eine Rapper vor, der Mr. P heißt, weißt du?
Mr. P.
In der Fehde gegen Shorty G.
So, während Chris noch lacht und weint zugleich, Shaggy, was fallen dir noch für schlechte Promi-Auftritte ein?
Ja, ich durfte gar nicht meinen Lieblings-Promi-Auftritt noch gar nicht nennen, aber das kommt, fragst du mich wahrscheinlich später nochmal, was mein Lieblings-Promi-Auftritt war, weil das habe ich mir extra aufgehoben, weil das war wirklich fantastisch. Andere schlechte Promi-Auftritte, da gibt's natürlich einige. Also Snooki habt ihr erwähnt, das habe ich überhaupt nicht, fand ich überhaupt nicht gut, natürlich nicht. Das wird zwar gemeinhin als gar nicht so schlecht angesehen, aber das musste gar nicht sein. Also die hat mich damals wirklich gestört. Jay Leno haben wir auf jeden Fall erwähnt, das war definitiv ganz schlecht. Aber was wir vielleicht gar nicht so richtig gesagt haben, ist, was ich eigentlich ja cool fand, aber was viele wirklich als ganz, ganz, ganz schlecht irgendwie empfunden haben, ist der Auftritt von Leslie Nielsen zum Beispiel. Leslie Nielsen und auf der Suche nach dem falschen Ort, nach dem richtigen Undertaker, diese Storyline damals mit dem falschen Undertaker, die habe ich so nicht verstanden einfach.
Ja, Chris, fallen dir noch so ein paar andere schlechte Promi-Auftritte
Kevin
ein?
Federline.
Okay. Nein, das war...
Oh,
nein,
ey, Shaggy. Bitte.
Kevin Federline hat mir richtig Spaß gemacht damals, muss ich sagen. Ich fand das total witzig im Gegenspiel mit John Cena. Das hat schon, hat er nicht, haben die nicht sogar mal gegeneinander, also es gab auf jeden Fall den Attitude Adjustment oder den FU, wie er damals noch hieß, aber hatten die nicht sogar ein Match gegeneinander, wo Kevin Federline John Cena eingerollt hatte oder habe ich das geträumt?
Er hat ein Match gegen ihn gewonnen, weil Nitro und Umaga haben, glaube ich, eingegriffen, ne?
Ja, genau, irgendwie sowas, ja.
Ey, aber ganz ehrlich, boah, Kevin Federline.
niedriger geht es nicht in der prominenten Riege. Das ist halt wirklich, wenn du so den Dünnpfiff unter der Klobrille irgendwie abkratzt.
Ne, aber Kevin Federline,
da klebt irgendwo Kevin Federline.
Da war der Ex-Partner von Britney Spears.
Hallo? Ey, weil der mal über die abgeranzte Britney drüber gerutscht ist, ne, ist er dann noch lange nicht prominent. Okay. Der wollte sein komisches Hip-Hop-Album promoten und der konnte halt nicht rappen, ja. Der war nicht so gut wie Mr. P.
Was mit Butterbean?
Butterbean ist cool, aber in allem.
Okay.
Butterbean hat vor allem Bud Gunn umgenietet.
Ja?
Ja, fantastisch.
Allein das macht ihn sehr sympathisch. Aber Kevin Federline, ey, ein Ekelpaket sondergleichen, das halt keine einzige Kamera verdient, die auf ihn gerichtet ist. Boah. Ey, der lebt jetzt irgendwo in seinem Wohnwagen und hängt auf so einer abgeranzten Couch rum. Nicht Britney Spears diesmal, eine echte Couch. Und drückt sich wahrscheinlich irgendwas. Ich hasse den, das ist so ein Assi.
Das merkt man gar nicht, dass du ihn hast. So, lass mal das, glaube ich, einfach mal hier stehen. Es gibt natürlich auch noch eine Reihe anderer Prominenter, die mehr oder minder aktiv auch mal eingegriffen haben. Vielleicht nicht unbedingt in einem Match, aber zumindest auch in Segmenten. Hugh Jackman fällt einem da so spontan ein. Mickey Rourke beispielsweise, der sollte ja ursprünglich auch mal irgendwie aktiv werden. Und im Endeffekt hat er dann nur 2-3 Schläge an, glaube ich, einen Chris Jericho damals verteilt.
Da hat er ja auch Angst gehabt.
Ja.
Ne? Er hat auch damals Angst gehabt, dass er wirklich was auf die Schnauze kriegt und hatte deshalb seine MMA-Bodyguards dabei.
Ja, genau. Ne, ganze Horde. Wir hatten auch einen Wayne Rooney dabei gehabt, wer sich daran noch erinnert, der beispielsweise dann einen Wade Barrett doch irgendwie geboxt hat.
Ja. Wenn ich mich nicht komplett oder einen Jon Stewart, der ja sogar für einen Titelwechsel gesorgt hatte damals.
Da wollte ich nochmal separat eigentlich drauf eingehen. Wie habt ihr das damals gesehen, dass dann Jon Stewart quasi hier in das Match damals beim SummerSlam 2015 müsste das ja gewesen sein, zwischen John Cena und Seth Rollins, dass er da eingegriffen hat und wirklich dann auch ja für hier die Entscheidung gesorgt hat? Ich fand das total beknackt, sage ich mal ganz ehrlich, weil es hat irgendwie für mich relativ wenig Sinn gemacht. Klar, die Fehde war so ein bisschen aufgebaut, aber trotzdem hat das für mich gar nicht gepasst. Shaggy, wenn du es hier schon einführst, wie hat das gepasst?
Da war ja quasi ein Heel-Turn damals von Jon Stewart. Ja, ja. Wer hätte damit gerechnet? Warum auch immer? Nee, ich fand das auch bescheuert. Also das hat mir überhaupt nichts gegeben. So ein Promi, wenn man den schon so einsetzt, dann bitte aber so, dass er auch noch mal was abbekommt oder keine Ahnung. Aber nicht für einen Titelwechsel, um einen der wichtigsten Titel irgendwie zu sorgen. Nee, das fand ich, hat mir nicht gut gefallen. Und ich glaube, Chris fand es noch schlimmer als ich.
Meinst du?
Ich glaube.
So. ich mag Jon Stewart sehr gerne, aber das war halt damals irgendwie. Das war doof und unpassend und niemand hat's einfach gebraucht.
Ja. So ist es im Endeffekt auch. Also mir hat's auch überhaupt nicht gefallen zur damaligen Zeit. Ist dann eben so. Aber trotzdem, wir erinnern uns trotzdem noch alle irgendwo dran. Das hat trotzdem natürlich einen Punkt hinterlassen, an den wir uns erinnern können. Wie seht ihr jetzt aktuell die Situation um so Prominente wie einen Tyson Fury, der angetreten ist? Ich glaube, wir sind uns einig, dass gerade WWE oder auch andere Wrestling-Promotions, die werden ja auch eigentlich immer mal wieder, wenn sie es anbietet, so Stars reinholen, um Aufmerksamkeit zu kreieren, oder Chris?
Ja, klar. Ob Tyson Fury da jetzt die beste Wahl war, weiß ich nicht. Sagen wir es mal so, so geil gefeatured ist es Boxen auch nicht mehr, dass das so einen riesen Mainstream-Appeal hat. Auch wenn er da jetzt ungeschlagener Schwergewichtsmeister oder was auch immer ist, Tyson Fury ist halt auch ein Arsch.
Ja, das kommt immer mit dazu.
Ich weiß nicht, ob da so viele Lust hatten, da hinzugucken. Das war halt so ein Ding, da wollten sie halt zum größten Teil einfach dem Prinzen da noch irgendeinen Promi spendieren und sagen so, guck mal, was wir dir hier servieren können. Es ist auch noch der Boxweltmeister. Freust du dich nicht? Da sehe ich das bei einem, und für Tyson Fury war das in dem Sinne auch sich selbst abfeiern, ein bisschen mehr Promotion kriegen und vor allem einen dicken Paycheck. Bei einem Cain Velasquez sehe ich das anders. Der hat Bock und der hat die Veranlagung dazu und mit weiterem Training könnte das auch noch coole Matches geben. Er hat ja auch in Mexiko schon gewrestelt, was gar nicht so unansehnlich war, dafür, dass er da kaum Training hatte. Also dann sehe ich lieber einen Cain Velasquez, der Bock drauf hat, der trainieren will, der was zeigen will, als einen Tyson Fury, der halt einfach aus eigenem Antrieb da ist.
Ja. Shaggy, möchtest du was ergänzen?
Im Grunde das, was Chris gesagt hat. Also außer, dass ich den Auftritt von Tyson Fury jetzt nicht ganz so schlimm fand, aber auch nicht gut. Aber da gab es deutlich schlechtere Auftritte. Dass das jetzt mit Cain Velasquez quasi an einem Ereignis sein musste, das fand ich auch ein bisschen schwierig. Und Tyson Fury ist ja erstmal weg vom Fenster. Und ein Cain Velasquez, der wird sicherlich wiederkommen. Und der wird noch eine Rolle spielen im Wrestling. Aber ein Tyson Fury hat jetzt den Paycheck mitgenommen. Kann man machen, muss man aber nicht. Also da gibt's deutlich schlimmere Geschichten.
Mal schauen. Also ich fand, dass ein Tyson Fury halt einfach überbezahlt gewesen ist für das, was er bekommen hat und was er im Endeffekt dann geleistet hat. Aber ich bin mir auch sehr sicher, dass wir den nochmal irgendwie in irgendeiner Form sehen werden. Und Cain Velasquez, der will ja offenbar Wrestler werden, ist ja angeschlagen gewesen, als er sein Match bei WWE bestritten hat. Und ich glaube auch, dass wir den noch häufiger sehen werden und dann vielleicht auch in einer etwas besseren Shape, wenn er wieder gesund ist. Ich möchte aber hier auch noch mal so ein paar Punkte noch mal abhaken. Nämlich, es gibt ja durchaus Leute, die tatsächlich auch dann Blut geleckt haben. Wir haben gerade einen Stephen Amell beispielsweise angesprochen. David Arquette hat auch seine Wrestling-Matches bestritten. Und Shaggy, auch einen Billy Corgan ist ja jemand, der vom Musiker Smashing Pumpkins dann irgendwie ins Wrestling-Business gerutscht ist.
Ja, das ist irgendwie ganz geil für mich, aber irgendwie auch ganz crazy gewesen. Weil ich bin ja großer Smashing Pumpkins-Fan, so als Jugendlicher und Heranwachsender. Und es war eine meiner absoluten Lieblingsbands. Tolle Musik, tolle Band, toller Sänger. Ich war wirklicher Fan. Und ich wollte mal mit einer meiner damaligen Freunde auf ein Konzert, ich glaube, es war in Würzburg, das Konzert in den Posthallen. Und wir haben uns da echt ein Jahr vorher beim Start, als der Ticketvorverkauf startet, ist, die Tickets gleich gekauft und haben uns so richtig auf dieses Ereignis gefreut, auf dieses Konzert gefreut. Und dann ist es tatsächlich ein paar Tage vorher abgesagt worden. Und zwar, wie ich dann später rausgefunden hatte, was ich irgendwie dann ein bisschen cool fand, weil der Billy Corgan seine erste Independent-Wrestling-Show veranstaltet hat an dem Tag, hat man das Deutschland-Konzert in Würzburg abgesagt. Und das war ein bisschen, das ist schon crazy gewesen, weil ich mich wirklich ein Jahr drauf gefreut habe. Und dann ist es wegen einer Wrestling-Veranstaltung, da musste ich irgendwie sagen, okay, das ist cool. So, und Billy Corgan ist ja jetzt so weit gegangen, der hat ja auch wirklich versucht, dann im Wrestling sich einzukaufen. Erstmal hier bei Impact, was dann zwischenzeitlich kurz funktioniert, aber dann letzten Endes dann doch nicht. Und jetzt mit NWA liefert er ein interessantes Oldschool-Produkt, was total Spaß macht. Und der ist halt so ein Oldschool-Wrestling-Fan. Und man hat ihn ja jetzt auch ein paar Mal in den Shows zumindest gehört und kurz gesehen in Video-Einspielen. Ich finde es schon gut, was er macht. Und ich glaube, das ist so jemand, der sich nicht selber ins Rampenlicht stellt, schon indem das Produkt Wrestling wirklich wichtig ist. Und das muss man und kann man nur unterstützen.
Ja, also wie du schon gesagt hast, erst bei TNA, wo er ja Geld investiert hat und wo es ja dann letztlich auch Streitigkeiten um die Rückzahlung dieser Gelder dann gegeben hat. Und jetzt inzwischen, wie du richtig schon gesagt hast, ist er ja Besitzer von der National Wrestling Alliance, der NWA, mit samt aller Namen, Trademarks, Championship Belts und so weiter und so fort. Ist schon eine interessante Entwicklung und wie gesagt, ich finde, das zeigt auch immer, dass die Leute dann da ihr Herz dran verloren haben. Es gibt noch andere, natürlich bekannte Geschäftsmänner, die man ja auch so ein bisschen da gesehen hat. Ich glaube auch ein Mark Cuban beispielsweise, der Besitzer der Dallas Mavericks, wäre glaube ich auch jemand gewesen, dass wenn der vielleicht ein bisschen mehr Zeit oder was auch immer gehabt hätte, der glaube ich auch dann noch ein bisschen mehr ins Wrestling-Geschäft involviert gewesen wäre. Der hat sich ja damals sogar von Sheamus durch den Tisch werfen lassen und ich weiß nicht, ob er so richtig als, wie soll man sagen, als Promi durchgeht, aber Chris, wo packst du hier einen Tony Khan rein, der inzwischen ja bei AEW mit im Boot sitzt? Ist kein Prominenter, aber ist zumindest schon mal jemand, der richtig viel Geld mitbringt.
Ja, Prominenter, da würde ich mich im eigentlichen Sinne jetzt auch irgendwie schwer tun, das zu sagen, aber er ist auf jeden Fall in der Sportwelt eine Persönlichkeit einfach. Denn die Khans besitzen ja auch die Jacksonville Jaguars in der NFL und den FC Fulham, den Fußballclub in England.
Genau.
Und sind jetzt nicht die erfolgreichsten Clubs, aber die Khans sind nicht so die Art Besitzer, die investieren was und wollen den schnellen Erfolg, sondern da ist wirklich eine Konstanz einfach auch zu verzeichnen, wie sie damit umgehen. Und sie wollen das dann Schritt für Schritt machen. Manche Sachen gelingen, manche nicht. Ich glaube schon, auch wenn das natürlich gerissene Geschäftsleute sind, was man auch manchmal so hört, das sind schon Sportfans auf jeden Fall. Und das legitimiert die ja auch für uns Fans dann irgendwo. Wenn da dann ein Tony Khan sagt, ich mache jetzt hier Wrestling und AEW, dann weiß man halt, das ist nicht einfach so ein Schnellschuss. Also er hat jetzt schon eine ganz andere Ausstrahlung, obwohl man ihn ja nicht wirklich sieht oder hört, als es eine Dixie Carter hat, nach Jahren, die halt leider auch komplett inkompetent ist im Wrestling-Business.
Das stimmt. Na, er hat ja auch seine ganz eigene Art irgendwie, wie er sich der Presse präsentiert und wie er sich den Medien präsentiert, wie man ihn auch teilweise ja so ein bisschen in die Shows mit einbindet. Ist ja bis jetzt noch sehr im Hintergrund, was ich übrigens auch sehr gut finde.
Absolut.
Ich glaube aber nicht, dass das auf ewig halten wird, das sage ich auch gleich vorweg. Aber trotzdem, die Art und Weise, wie er sich präsentiert und wie er sich verargumentiert, auch da nicht unbedingt immer 100% stringent. Das merkt man jetzt inzwischen auch schon. Stichwort beispielsweise Tiere bei AEW. Ne? Haben wir ja auch gesehen. Das fanden sie zuerst doof und dann irgendwie jetzt plötzlich doch wieder. Bin ich sehr gespannt, wie er sich da entwickeln wird und welche Rolle er da später einnehmen wird. Ich würde ihn da auch, ähnlich wie du es gesagt hast, auch so eher so ein Zwischending da einsortieren. Aber ich finde es eben auch interessant zu sehen, wie Leute, die aus anderen Bereichen vielleicht Erfahrung gesammelt haben, eben ins Wrestling reinrutschen und dort eben, ja, Fuß fassen und ihre entsprechenden Rollen ausfüllen. Und eine Sache, wenn wir hier schon über Prominenz reden, das ist jetzt so der Abschluss, um diesen ganzen Block hier abzuschließen. Ich glaube, wir haben ganz gut umschrieben, wer wo wie irgendwie mal als Prominenter aufgetreten ist, welchen Sinn und Zweck die gehabt haben. Ich möchte aber jetzt noch mal einmal ganz kurz auf eine Sache zu sprechen kommen, die es auch mal gegeben hat. Ich weiß, ich frage jetzt mal Chris, ob du dich daran erinnern kannst. Kannst du dich noch an Hulk Hogan Celebrity Championship Wrestling erinnern?
Oh, dunkel. Das war auch auf MTV, oder?
War das nicht das,
wo er hier mit den Nasty Boys irgendwelche Leute trainieren wollte, die irgendwelche C-Promis waren oder sowas?
Genau, das war im Endeffekt so eine Art Reality-Show. Wie soll man es denn nennen? Also so, wer hier mitmacht, der wird Wrestler. Und da gab es ja dann auch so merkwürdige Gestalten. Dennis Rodman war natürlich dann wieder dabei. Ich kann mich an die meisten da gar nicht mehr davon erinnern.
Es gab auf jeden Fall bezahltes Publikum, das die ganze Zeit gejubelt oder gebuht hat. Da kann ich mich noch dran erinnern. Genau. Das in ein total seltsames Studio.
Ja, das sowieso. Und auch die Trainingseinheiten waren halt merkwürdig und so. Butterbean war damals unter anderem dabei. Dustin Diamond von Saved by the Bell. Wie hieß denn das hier in Deutschland nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich habe irgendwie noch den englischen Namen im Kopf. Aber so ganz merkwürdige Gestalten. Shaggy, du kennst dich doch daran garantiert noch erinnern.
Ja, da war zum Beispiel auch ein Frank Stallone dabei, der Bruder von Sylvester Stallone.
Fuck, Frank Stallone.
So, der war zum Beispiel dabei. Aber auch so jemand wie Dennis Rodman, weiß nicht, ob ich das gerade gesagt habe, aber eine Nikki Searing, ein ehemaliges Playboy-Model und die Ex-Frau von niemandem geringeres als eine meiner Kindheitsidole von Ian Searing von Beverly Hills 90210, später bekannt aus Sharknado zum Beispiel. Das war die Ex-Frau von ihm, die auch dabei war. Also wirklich seltsam. Und dann so Leute wie David Arquette hat man mal gesehen in der Sendung, aber auch Gaststars wie Bill Goldberg oder Rob Van Dam sind aufgetreten. Brutus Beefcake, Brian Knobs, die regelmäßig dabei waren. Und Bubba the Love Sponge, der ja auch eine Geschichte mit Hogan hat.
Das ist schön. Echt, erzähl mal.
Ich kann mich erinnern. Hatten wir doch schon im Hogan-Podcast.
Der war ich ja nicht dabei.
Ja, dann musst du die 2,5 Stunden anhören.
Nee.
Das lohnt sich auf jeden Fall, den Hogan-Podcast zu hören.
Das stimmt. Aber das hat sich, Hulk Hogan Celebrity Championship Wrestling damals eine ganz eigene Sache. Chris, was hältst du von solchen Formaten? Sollte man sowas in die Öffentlichkeit tragen mit dieser Art, dass Wrestling so gestellt ist, dass selbst irgendwelche CFG-Promis das trainieren und dann durchführen können?
Nein. Das ist halt auf dem Niveau vom Dschungelcamp alles. Das ist so Vorführen. Und lachen wir über die gefallenen Prominenten und das Wrestling, das wird eigentlich nicht als das dargestellt, was es ist. Das ist halt ein Sport und eine Kunstform und das kann halt nicht eben irgendwie, keine Ahnung, einer, der bei den Gebrauchtwagenhändlern auf RTL 2 mal eine Nebenrolle hatte, dann mal eben an einem Nachmittag lehren. Das ist Quatsch und genauso kann man auch, glaube ich, sagen, damals, so sehr ich Alpha Female mag, damals der Auftritt da beim Supertalent, das war halt auch einfach hochnotpeinlich. Und das rückt das Wrestling nicht in ein vernünftiges Licht.
Das ist eben auch so eine schwierige Frage. Ich meine, wir haben jetzt beispielsweise auch Ulf Herman the German, haben wir beispielsweise auch bei Joko und Klaas beim Duell um die Welt gesehen, wo er die beiden da von der Eisscholle geschubst hat. Wir haben doch auch mal Jay Skillet und weiß ich gerade nicht mehr, ich weiß nicht, Alexander James bei irgendwie.
Es war Alexander James, genau. Ne,
irgendwie im Fernsehen gesehen. Jackie, wie siehst du das? Bist du da kritisch?
Es war bei Faisal Kawusi. Nee, ich finde es gut. Sobald es, also klar, es ist, als Wrestling-Fan kommt es peinlich rüber, aber auf der anderen Seite redet man dann auch wieder über Wrestling und zeigt, dass es auch Wrestling in Deutschland gibt. Ich finde es eher positiv, muss ich sagen. Oh. Es war jetzt nicht so peinlich, wie Chris das gemacht hat.
Also es gibt auch gute Auftritte von deutschem Wrestling irgendwo. Also Andy bei Galileo hätte ich mich bepissen können vor Lachen. Der war super. Das war einfach ein Typ, der bleibt dir in Erinnerung, ne?
Ja, das war auf jeden Fall fantastisch. Und sicherlich besser, aber ich finde das andere jetzt auch nicht schlecht. Aber ich will noch mal ganz kurz auf Hogan Celebrity Championship Wrestling zu sprechen kommen. Das war ja auch die Zeit, was ich übrigens sehr witzig fand, ich habe ein paar Folgen nur gesehen, aber das war ja auch die Zeit, wo alle Leute, also Bekannte von mir damals, entweder Team Jacob oder Team Edward waren. Also ihr wisst, was ich meine, ja?
Oh Gott.
Wir reden über Twilight.
Oh Gott.
So, aber die Promis in dieser Show hatten ja Team Nasty oder Team Beefcake-Shirts an, was ja auch total witzig war, weil das die Trainer ja waren, Brian Knobs und Brutus Beefcake. Also, wenn schon solche herausragenden Wrestler die Trainer sind, dann kann ja nur was Gutes raus werden.
Shaggy, wie sprichst du denn über deinen ersten Lieblingswrestler?
Ja, tja. Man ist immer mal klein und hat noch keine Ahnung.
So.
Aber wobei ich Ahnung habe, was mir total wichtig war, was ich noch sagen wollte, waren meine Lieblingspromi-Auftritte. Das durfte ich noch gar nicht erwähnen. Bevor wir das Thema wechseln, möchte ich gerne noch sagen, nicht zu vergessen, der grandiose Auftritt von Pamela Anderson, den darf man nicht vergessen, toller Auftritt beim Wrestling. Hat dem Wrestling auch zumindest mich erfreut damals. Aber mein wirklich Lieblingsauftritt bei der WWE, bei Raw damals, hat für einige super Segmente gesorgt. Gab auch Eingriffe am Ring und sowas. Ich habe das damals gefeiert. Und gerade diese Segmente habe ich schon 10.000 Mal gesehen. Das war der Auftritt der Muppets damals bei Raw. Ich fand das fantastisch. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Gerade das Duell zwischen dem Beaker und Sheamus, die ja beide auch die gleiche Frisur haben. Das war fantastisch. Also wirklich.
Ja, Chris, hast du Lieblings-Promi-Auftritte beim Wrestling?
Oh Gott.
Neben den Muppets.
nee, eigentlich nicht. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich sagen, bei WrestleMania 21, als Motorhead das zum Entrance von Triple H gespielt haben und Lemmy komplett besoffen war.
Ich hab's gerade schon gesagt, ich mochte die Sache mit Bob Barker unglaublich gern. Ich weiß es nicht genau, wieso. Aber ich mochte das irgendwie auf eine ganz komische Art und Weise, mochte ich das sehr gern und die ist mir im Gedächtnis geblieben. Und die Sache mit Arnold Schwarzenegger. Ich fand, Arnold Schwarzenegger gerade in jüngeren Tagen hat da auch sehr gut reingepasst ins Wrestling. Die hätte ich mir auch gut als irgendwie General Manager, also dauerhaft vorstellen können. Und klar, dann irgendwie einen Mike Tyson muss man da noch nennen und eben, ja, ich fand auch einen Lawrence Taylor nicht so schlecht, weil er zumindest die Statur mitgebracht hat irgendwo. Also ich habe dann schon das damals als Kind so anerkannt, dass er jemand ist, der da im Ring auch einen anderen Wrestler besiegen kann. Das mochte ich eigentlich ganz gern. Das hat schon gepasst. Also Muppets fand ich witzig, aber jetzt nicht so witzig.
Wie bitte?
Was?
Also, wie bitte? Das war der beste Promi-Auftritt ever.
Wenn du das
in so allem, sagst. Bei allem.
Aber der Prominent, der mich am meisten überzeugt hat, war auf jeden Fall Stephen Amell.
Ja, im Ring auf jeden Fall.
Ja, der war wirklich mit dem Herzen bei der Sache. Guter Typ.
Ja, und damit würde ich sagen, ja.
William Shatner. William Shatner nicht zu vergessen, das wäre auch fantastisch. Kennt ihr die Version Sexy Boy von William Shatner?
Ja.
Den Song?
Alle seine Songs sind großartig.
Besseres als diese
Folge, wo er die Entrance-Songs da gesungen hat, ne? Da musste ich auch sehr lachen, ja.
Fantastisch. Fantastisch. Aber so viel zum Thema Promis im Wrestling. Dankeschön.
Genau. Damit sind wir nämlich dann auch durch mit dem Hauptthema hier. Schickt uns gerne mal irgendwie was waren eure Lieblings-Promi-Auftritte? Was waren vielleicht die peinlichsten Promi-Auftritte, die ihr gesehen habt? Schreibt das gerne unter unserem Beitrag bei YouTube oder schickt uns einfach gerne natürlich per Mail oder bei Facebook, Twitter, wo auch immer ihr uns finden könnt. Und damit kommen wir mal hier zu ein paar Fragen, weil wir haben natürlich wieder ein paar Fragen reinbekommen. Und ich fange erstmal mit was aktuellerem an. Der Florian fragt per fragen@headlock.de, was sagt ihr eigentlich zum neuen Gürtel von Bray Wyatt und kauft ihr euch das gute Stück von euren Patreon-Millionen, Shaggy?
ja, ich kaufe mir das. Nein, also ich bin kein großer Fan von diesen Customized-Gürteln, überhaupt nicht, nie gewesen. Allerhöchstens den Spinner-Belt von John Cena, weil der so crazy war, aber ansonsten, ich bin nie wirklich ein großer Fan von selbstgemacht, also von Gürteln spezialisiert auf die Wrestler gewesen und der sieht auch nicht wirklich cool aus und der kostet ja auch $7,000 oder irgendwie sowas.
6.500.
Okay, das kommt aufs Gleiche raus. Also ob der jetzt 6.500 oder 7.000 Dollar kostet, ist mir dann auch egal.
$500 Versand wahrscheinlich.
Ja, ich wollte es gerade sagen. $500 Shipping.
Ich werde mir den auf jeden Fall nicht zulegen. Ich habe auch keinen, du hast ja einen alten US-Title. Olaf, nee, aber ich finde den nicht gut. Aber ich kann es verstehen, dass man es gemacht hat, weil es passt vielleicht auch besser zu ihm als wirklich ein anderer Gürtel. Aber es hätte auch über alles andere als sein müssen.
Ja. Ich finde, der passt auch gar nicht so gut zu ihm. Also wenn er den jetzt wirklich dann als Belt trägt, was soll mir das denn sagen? Also er trägt sein eigenes Gesicht spazieren. Ich hätte da eher so eine verzerrte Variante von dem WWE-Logo gesehen, weil er die WWE so in den Abgrund zieht, in seine Welt quasi, und der will WWE in sein Reich quasi verwandeln. Das hätte ich viel cooler gefunden, als einfach nochmal so die Maske da drauf. Und der Preis, ey, hör auf. Chris, was sagst du dazu, zu diesem Gürtel?
Ich finde den Kack hässlich. Und ich kann Shaggy da nur zustimmen, die meisten Custom-Belts sind allgemein immer so, Was ganz schlimm war, war damals, wo Shaggy gerade den Spinner-Belt angesprochen hat, als Edge dann den Spinner-Belt hatte und sein Logo da reingepappt wurde. Und wenn sich das gedreht hat, es gibt ein Pay-Per-View, wo sich das dann so dreht, und in dieser Bewegung sieht das aus wie ein Hakenkreuz tatsächlich. Aber zu dem Gürtel von Bray Wyatt, ja, ich finde deine Idee nicht schlecht, Olaf, aber ich könnte es mir auch gut vorstellen, wenn der Gürtel komplett schwarz wäre, mit Logo auch komplett schwarz, dann wäre vielleicht auch ganz nett.
Ich wollte gerade vorschlagen, dass dieser Spinner-Belt, das wäre doch der perfekte European-Title dann gewesen, oder?
Nein, einfach das Gesicht von Bray Wyatt darauf, dass sich dann auch noch dreht, weißt du?
Ja, wunderschön. Nee, ich meinte den von Edge, den meinte ich.
Der von Edge, ja. Mit dem fantastisch, ja. Gib ihn am besten direkt Walter.
Genau.
Ja?
Warum auch nicht? Lass mal die nächste Frage kommen, bevor hier noch irgendwas Verwerfliches bei rauskommt bei unserem Gequatsche hier. Der Mario fragt per Mail: Denkt ihr, der Undertaker wird noch ein Abschiedsmatch haben, auch wenn es dann wahrscheinlich schon das vierte oder fünfte ist, noch ein WrestleMania-Auftritt? Ja, wenn ja, gegen wen? Shaggy, hatten wir schon diverse Male die Frage.
Ja, also ich brauche kein Match des Undertakers mehr sehen, aber ich würde ihn natürlich trotzdem gerne den Entrance bei WrestleMania nochmal sehen. Also ich habe kein Problem damit, wenn der Undertaker nochmal bei WrestleMania zurückkehrt. Vielleicht nicht unbedingt an der Seite von Kane gegen DDX, das muss nicht unbedingt nochmal sein. Aber vielleicht ein 20-Sekunden-Match gegen Kane oder Sting als Abschluss, das will ich dann doch irgendwie noch sehen. Wenn der Entrance 15 Minuten dauert, das Match 10 Sekunden, kann ich mitleben.
Ich bin nach wie vor einfach nur für einen Stand-off zwischen Sting und dem Undertaker, und dann irgendwie geben sie sich die Hand in der Mitte des Rings und beide gehen ihrer Wege und alle
explodieren. Beide explodieren.
Nein, sie gehen Hand in Hand Richtung Sonnenuntergang.
So wie armwedelnd.
Ja, genau. Chris, möchtest du den Undertaker noch mal in einem Match sehen?
Ich könnte jetzt genau das Gleiche sagen wie Shaggy, aber mache ich nicht. Das ist hier langweilig.
Okay. Gut, dann kriegst du die nächste Frage. Das ist wieder so eine schöne, wisst ihr etwas Bestimmtes? Der Gangrene-Leader fragt per Instagram: Was war euer all-time schlechtestes Match ever bei WWE? Also nicht das, was wir bestritten haben, sondern was wir uns angeschaut haben. Vielleicht wisst ihr noch, wann und wo das war, dann schaue ich mir das mal im WWE-Network an. Der Gute ist anscheinend ein bisschen masochistisch veranlagt. Chris, warst du das, der immer noch Triple H gegen Scott Steiner mit mir reviewen wollte?
Ja. Das war ich. Und da bleibe ich bei. Aber es ist nicht das schlechteste Match, was ich bei WWE je gesehen habe. Da gab es ganz viel, viel Schlimmere. Also die dunklen Divas-Tage zum Beispiel, da waren ein paar Sachen dabei. Oh Gott, da jetzt eins zu benennen, ist halt wirklich schwer. Aber, wir hatten es ja letztens auch schon mal in einem Podcast angesprochen, das Kennel from Hell Match. Al Snow gegen Big Boss Man. Das war furchtbar. Und, ist nicht WWE, das King of the Road Match, ne? Das war WCW damals.
Aber es ist auch WWE Network.
Ist im Network. Ja, dann das angucken. Da glaubt man nicht, dass sowas existiert.
Uncensored 95, meine ich, war.
Ich glaube 95.
Ich glaube 95, ja.
Oder 94, und Kennel from Hell war Unforgiven 99. Ich schmeiß da ja immer ganz gern Goldberg gegen Brock Lesnar mit rein von WrestleMania 20. Das war auch richtig furchtbar, aber ich mochte es irgendwie trotzdem. Und deswegen packe ich das da jetzt mit rein. Und ich habe noch ein Match, aber ich habe Angst, dass es auch bei Shaggy mit reinfällt.
Wahrscheinlich nicht unbedingt, weil es schwierig wäre, ein Match zu nennen, weil die drei, die ihr genannt habt, sind vielleicht schlecht, aber die sind auch wieder kultig, dass es auch wieder Spaß macht, die zu schauen. Es muss ja auch ein Match sein, was einfach so schlecht ist, dass man es überhaupt nicht schauen kann. Also ein Match,
okay,
was
okay, dann Triple H gegen Ivan Kozlov.
So, wie bitte? Ivan Kozlov war doch fantastisch.
Ach, jetzt hör aber auf.
War ja nicht, okay, das stimmt. Aber eine Seite von, ja, von Santino, ich weiß nicht.
Wie wär's denn mit Savio Vega gegen Justin Hawk Bradshaw?
Ja, doch, das stimmt. Das ist das schlechteste Match, was ich hier gesehen habe, auf jeden Fall. Wer mehr dazu wissen will oder man will, schaut sich die letzte Head-to-Head-Folge, hört sich die letzte Head-to-Head-Folge auf jeden Fall mal an. Ja, also ich hab's nicht gesehen, von daher könnte ich sagen, das ist es vielleicht, ich hab's eben schon erwähnt, die Ex gegen die Brothers of Destruction oder Goldberg gegen den Undertaker oder irgendwas anderes in Saudi-Arabien.
Ich habe noch wieder mal, das habe ich auch schon, glaube ich, im anderen Podcast schon mal erwähnt, die Mega Powers gegen die Alliance to End Hulkamania von Uncensored 96.
Oh dieses, Gott, ja.
Das spreche ich auch in einem Gimmick-Match Adventskalender-Türchen schon an. Was
mit mir, ja.
Genau, und das das gucke ich, das habe ich mir tatsächlich mit dem anderen David, also mit dem WXW-David, haben wir uns sehr oft angeguckt, weil das Ding einfach so albern ist und so lächerlich. Deswegen.
Aber das ist wieder Kultiges. Was ist mit Hogan gegen Warrior?
Ja, genau, das wäre nämlich übrigens das nächste gewesen, was ich von dir erwartet hätte.
Das habe ich auch gedacht, dass wir das jetzt auch noch ansprechen.
Halloween Havoc 98.
Achso, ich meinte WrestleMania 6. Nein, natürlich. Halloween Havoc 98. Halloween Havoc 98. Also, das ist wirklich schlimm. Alles daran ist schlimm. Alles.
Das artet schon wieder aus hier. Ich weiß gar nicht genau. Wir verstehen uns so gut. Yeah. Wir müssen uns mehr hassen.
Ja, ich hasse dich. Wir brauchen irgendwie so einen richtigen Stinkstiefel hier zwischen.
Ja. Der
muss den Kai, wenn man ihn braucht.
Genau. Der zieht gerade um. Der muss gerade irgendwie Wände streichen oder so. Der Marvin fragt per fragen@headlock.de, weiß man inzwischen eigentlich, wer der Typ ist, der bei jedem WWE-Pay-Per-View seit circa 1 bis 2 Jahren ringside sitzt? Eine Zeit hatte er schwarze Haare, bei irgendeinem Pay-Per-View war er geschminkt und bei den Wargames hatte er rote Haare. Ich finde dazu nichts im WWE und ich habe im WWW, also im Web, ich habe auch nichts gefunden. Und keine Ahnung, wir haben schon diese Frage zu den Ringside-Fans gehabt und wir haben auch so ein bisschen, David hatte die Theorie gehabt, dass die teils ein bisschen angestellt sind von den jeweiligen Promotions, damit die Reaktionen bringen. Ich weiß nicht. Wisst ihr, wen er meint? Chris, weißt du, wen er meint?
Nee, ich glaube nicht. Aber das interessiert mich auch nicht so. Ich finde diese Typen, die immer Ringside sitzen und dann schön irgendwas machen, damit die Kamera auf sie fährt, das sind halt so absolut. Okay, ich drücke es diplomatisch aus, das sind halt einfach nervige Selbstdarsteller. Wenn ich dazu mehr sage, dann ist der Podcast explicit.
Ich wollte es mich gerade sagen, so nervige Selbstdarsteller ist dann eine nette Formulierung für piep, 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 piep. Na gut. Shaggy, möchtest du was dazu sagen?
Ich weiß es leider auch nicht, ich weiß jetzt auch gerade nicht genau, wer der meint, aber wenn ich es wüsste, würde ich, glaube ich, gerne jedes Mal in der ersten Reihe stehen und irgendwas machen, dass die Kamera auf mich zeigt.
Der Oliver fragt per Facebook, mir ist aufgefallen,
du bist der größte Troll aller Zeiten.
Der Oliver fragt per Facebook, mir ist aufgefallen, wenn man in deutschen WWE-Gruppen diskutiert, wird über Raw und SmackDown sehr rege geschrieben, über NXT schon deutlich weniger und alles andere spielt in der Diskussion quasi keine Rolle. Ist das repräsentativ auch für das WWE-Kernland USA und andere Länder, wo WWE gesehen werden? Und wenn ja, wieso produziert WWE so viel kaum beachteten Content?
Ja, man hat da ja auf jeden Fall dann andere Zielgruppen, die man damit abdeckt. Also klar ist Raw und SmackDown für das Mainstream-Publikum gedacht. Da hat man deutlich eine größere Einschaltquote als bei allen anderen Programmen. Aber man hat ja inzwischen so viele verschiedene Wrestling-Fans, die sich aber einfach auch für andere Produkte interessieren. Und deswegen produziert man auch Produkte für andere. Und NXT ist sicherlich immer noch kein Mainstream-Produkt. Es erreicht aber schon mehr Leute, als man es eigentlich gedacht hatte, meiner Meinung nach. Und das ist schon okay, dass sie auch Produkte liefern, die wirklich nicht von der großen Masse gesehen werden, sondern aber auch von speziellen Wrestling-Fans, die dafür auch Geld investieren, die dafür Zeit investieren und da auch Wrestling-Merch kaufen und so weiter. Also das ist doch schon logisch, dass man auch wirklich, wenn man es kann, wirklich verschiedene Märkte abdeckt.
Chris?
Könnte ich nicht besser beantworten als Shaggy. Er hat halt recht, ne? Er ist nicht nur ein Clown und ein Troll, er hat halt auch recht.
Ja, ist halt eben auch so, ne? Wenn du ein so großes Produkt wie WWE auf die Beine stellen willst, dann musst du versuchen, möglichst alle abzudecken. Und das schaffst du eben dadurch. Das ist, als wenn man sagen würde, Mensch, warum macht denn Netflix nicht nur Stranger Things, sondern eben auch andere kleinere Produktionen, obwohl die weniger kaufen. Genau deshalb. Der Thomas hat uns angeschrieben und hat uns gefragt, ob wir uns auch mal mit Ringrichtern und deren Job beschäftigen. Gerade in der heutigen Zeit entwickelt sich ja diese Rolle immer weiter und einige Referees, wie beispielsweise Aubrey Edwards, besitzen ja durchaus auch Charakter innerhalb der Promotions und spielen da eben eine gewisse Rolle. Und Chris, tut mir leid, ich muss da auch den Shaggy vorschieben, weil der Shaggy hat da auch schon so ein bisschen vorgeführt quasi, ob wir mal demnächst was mit Ringrichtern machen würden.
Ja, das nehme ich auf jeden Fall, die Entwicklung der Ringrichter in den letzten Jahren ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Die sind viel wichtiger als je zuvor, dadurch, dass sie auch ja die Matches mehr oder weniger mitleiten oder auch Anweisungen von hinten bekommen. Das habt ihr auch schon einige Mal angesprochen. Und eine Aubrey Edwards, die ich übrigens fantastisch finde. Da gibt's aber auch Kritiker, die sie nicht mögen. Ich finde sie herausragend. Ganz, ganz tolle Referee, die beste weibliche Referee der Welt, zumindest von denen, die man kennt. Die finde ich fantastisch. Und ich interessiere mich auch ein bisschen dafür. Und ich habe ja auch ein paar Referee-Bekannte. Und wir werden sicherlich in einem der nächsten Gastspiele, da werden wir einen Referee zu Gast haben. Ich sag jetzt noch nicht, wer es sein wird, aber wir werden da mit ihm auch über das Leben und die Arbeit eines Referees sprechen. Und das wird auf jeden Fall sehr interessant.
Genau.
Axel Schulz. Stay tuned. Axel Schulz wird das sein. Der hat nämlich, der hat nämlich schon bei der WXW. Verdammt. So. Schulz ist auf jeden Fall nicht falsch.
Ja,
ich werde meinen lieben Kollegen Felix Schulz, auch von, bekannt vom Blown Up Podcast, mal bei Gastspiel zu Besucher. Also ich war ja, durfte ja mal bei Blown Up dabei sein, der wird jetzt auf jeden Fall auch mal bei Headlock dabei sein.
Das ist doch schön und das klingt auch sehr interessant, denn ich glaube, der Referee-Job, der beinhaltet viel mehr, als man sich so als Fan vorstellen kann.
Genau das. So ist es. Letzte Frage, die wir hier noch haben, hat der Tobias geschickt an fragen@headlock.de. Nämlich passend zu Survivor Series hat er mal wieder einen Pay-Per-View aus seinen Anfangszeiten angeschaut, 2004, 2005. Er nennt es immer die JBL-Ära. Und ja, er fragt, wie fanden wir die Zeit damals und geht's euch genauso, dass ihr immer wieder zurück zu den Wurzeln geht, wenn euch vielleicht das aktuelle Produkt nicht so abholt? Chris, geht's dir genauso?
Nicht unbedingt zu den Wurzeln, aber doch immer wieder in bestimmte Phasen, die ich toll fand, ob das jetzt irgendwie 2 Monate im Jahr 2002 waren oder sowas oder ja, alles so zum Aufbau der Attitude Era hin oder halt auch einfach so die Zeit mit Chris Jericho 2008 rum als Champion. Ja, da kehre ich immer wieder gerne hin zurück. Das kann man sich immer wieder angucken. Das ist auch mal ganz gutes weißes Rauschen. Da muss man nicht immer aufpassen. Man fühlt sich ja da einfach wohl. Sonst die Zeit 2004, 2005 schwierig so einzuschätzen. Da könnte man fast einen kompletten Podcast drüber machen, weil es gab viele gute Sachen, es gab auch viel Mist und man hat einfach gemerkt, dass WWE zu dem Zeitpunkt im Wandel war. Aber JBL als Champ damals war tatsächlich sehr gut, hat SmackDown damals getragen, ein relativ schwaches SmackDown tatsächlich auch getragen. Und man mag von ihm persönlich halten, was man will. Ich finde auch, er ist ein ziemlicher Arsch. Aber die Zeit von ihm war tatsächlich sehr gut.
Er hat eben das Maximale quasi aus seiner Rolle gemacht und aus dieser Chance, die ihm damals gegeben
wurde. Absolut. Er war auch einfach ein perfekter Gegenspieler für einen aufstrebenden John Cena.
Genau. Auf jeden Fall. Natürlich auch ein guter Gegenspieler für Eddie Guerrero damals.
Eben.
Auch 2004, 2005 war ja auch der Aufstieg von Randy Orton beispielsweise natürlich, ne, der da stärker in den Mittelpunkt gerückt ist, inklusive verhunztem Babyface-Turn. Aber auch viele, viele interessante Leute, die da auch in der Mid- und Undercard irgendwie gekämpft haben. Da waren ja auch wirklich dann Leute wie Shelton Benjamin dabei oder ja, auch ein Edge, der dann groß geworden ist. Ich mochte die Zeit, aber da war eben auch vieles dabei, was ich nicht mochte, wie beispielsweise ein Booker T, der viel zu prominent damals gewesen ist. Und
aber King Booker war ja später.
Ja, King Booker war später, aber das war hier so diese US-Title-Zeit so ein bisschen, wo er da rumgedümpelt ist, teilweise auch gegen John Cena. Und ich mochte große Teile der Midcard, speziell bei, ja, doch, der weite Teil der Midcard mochte ich tatsächlich nicht. Da war viel Kram dabei, die ich ziemlich langweilig fand. Und, ja, weiß nicht. Ich war da, ich habe da WWE gerne verfolgt, aber war nicht 100% dabei, sagen wir es mal so. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe so 2006, 2007, 2008 habe ich so mein kleines Loch, was ich so gehabt habe in dem Verfolgen von WWE. Und das beginnt eigentlich schon so mit 2005. Also 2004 war ich noch voll drin, 2005 habe ich dann angefangen, mich mehr so für Ring of Honor, da habe ich meine Smartmark-Phase quasi ausgelebt. Deswegen habe ich da so ein bisschen, den Anschluss so ein bisschen, nicht verloren, aber ich habe so ein bisschen weniger geschaut einfach, ein bisschen weniger intensiv geschaut. Shanky, wie war es bei dir 2004, 2005?
Ja, im Grunde habt ihr eigentlich alles schon dazu gesagt. Also das ist ein bisschen sowas, ich musste jetzt erst nochmal gerade kurz überlegen, was war nochmal in der Zeit, weil ich mir auch nicht so viel nicht merken kann. Ich habe es ja auch verfolgt, ist auch so ein bisschen, dass ich da so ein bisschen eine dunkle Phase hatte. Aber da gibt's schon auch coole Sachen, da gibt's aber auch Sachen, die ich jetzt ja auch nicht so gefeiert habe. Sagen wir es mal so. Wenn aber damit angefangen, wenn das quasi seine Wurzeln sind, dann kann ich das ganz gut verstehen, weil ich bin auch so jemand, der ab und zu gerne mal so Dinge aus seiner Anfangszeit der WWE, ich meine, du ja auch, Olaf, wir schauen ja auch immer gerne noch die Zeit um WrestleMania 6 und so, da kennen wir ja Dinge, die wir uns einfach noch so auswendig erinnern und auch die kommenden Jahre danach. Also das ist schon schön, da auch mal immer wieder reinzublicken. Man darf es nicht so viel machen, weil dann merkt man eigentlich, dass damals auch nicht alles Gold was geglänzt hat. Also das um es mal so auszudrücken, man schaut ja heute mit einem ganz anderen Auge drauf als auch damals als kleines Kind. Also klar ist es schön, die alten Dinge wiederzusehen, aber ich bin so viel beschäftigt mit meinem Leben und mit dem aktuellen Produkt, dass ich kaum dazu komme, mir die alten Sachen anzuschauen.
Ich dachte, die alten Sachen siehst du jeden Morgen im Spiegel.
Nee, da sehe ich nur junge, gut aussehende Sachen. Burn! Ja, nee, das meint, Chris hat's gar nicht verstanden. Ich habe da ja tatsächlich ein Foto von Olafs Mutter, aber das sag immer, die soll sich nicht jeden Tag melden, das reicht jetzt.
Oh. Das ist aber sehr unoriginell, Shaggy.
Ja, ich weiß, deswegen mache ich es ja auch weg, das Foto. Meine Freundin hat sich auch schon beschwert.
Ach, oh. Ja. Ich weiß, ich kann auf Mutterwitze nicht kontern, das bringt nichts. Ich lasse den Troll einfach Troll sein. Wir sind durch. Wir haben alle Fragen beantwortet, wir haben alle Geschichten erzählt. In dem Sinne sage ich erstmal wieder Dankeschön, Chris, und Dankeschön, lieber Shaggy, trotz Mutterbeleidigung an dieser Stelle. Und,
ich habe deine Mutter nicht beleidigt, das war schon eine schöne Zeit, also alles gut.
Und nächste Woche geht's hier auf jeden Fall weiter mit dem Adventskalender. Und passend zu Shaggys Verhalten gerade sprechen wir kommendes Wochenende über Heel-Turns. Ne? Da sind da wahrscheinlich der David und ich hier zugegen. Und ansonsten schaut natürlich gerne bei Patreon, bei Steady vorbei, unterstützt uns da, wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet. Und während Chris im Hintergrund sich kaputt und schief lacht, mache ich hier Abmoderation und sage, bis nächste Woche, macht's gut, tschüss.
Ciao.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.